Heute zu Gast die internationale Instanz rund um Suchmaschinenbusiness jeglicher Art, der Gründer von Sistrix, Johannes Beuys.
Ganz ehrlich, in diesen 20 Jahren hat sich bei Google im Shopping-Bereich wenig getan. Natürlich heißt es mittlerweile Google Shopping. Und ich glaube jetzt, Google verschenkt es seit einem halben Jahr ungefähr auch. Aber wenn ich es richtig mitbekommen habe, dann wollen die Firmen es noch nicht mal geschenkt haben. Deswegen war ich auch so ein bisschen verwundert, dass quasi die EU-Kommission sich gerade diesen Shopping-Bereich rausgenommen hat, um so Kartellrechtsgeschichten anzuschauen. Aber ich glaube, das kann ganz anders aussehen, wenn Google das Produkt kann. Also ich glaube, die meisten werden heute ein Auto danach auswählen, ob man das Handy damit koppeln kann und dass da Google Maps drauf funktioniert. Das Google kann schon sehr gute Produkte, ne? So ein Google Maps funktioniert. Google Shopping funktioniert einfach nicht. Und nachdem Google da jetzt 20 Jahre dran rumprobiert hat, ist auch mein Vertrauen, dass Google das noch hinbekommt, nicht so groß. Let's go!
Go! Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
In diesem Jahr haben wir bei OMR am Black Friday Geld ausgegeben und zwar nichts gekauft, sondern euch Geld gegeben, wenn ihr bei OMR Reviews Software für uns bewertet habt. Jede Bewertung haben wir mit 30 Euro vergütet am Black Friday. Das Ganze läuft übrigens noch bis Sonntagabend. Also wer diesen Podcast pünktlich hört, kann noch schnell eine Bewertung abgeben und bekommt dann 30 Euro für eine sinnvolle Bewertung bei OMR Reviews. Ansonsten kommt jetzt gleich ein Gast, der schon ganz, ganz lange überfällig ist. Er war auf der allerersten OMR-Konferenz mit 200 Gästen, war er einer der Speaker. Er ist, wie ich es schon am Anfang gesagt habe, eine Instanz, sicherlich im Bereich Suchmaschinenmarketing, Suchmaschinenwissen ganz generell. Er hat die Firma Sistrix aufgebaut, sagenumwobene Firma. Ganz viele oder eigentlich fast alle, die irgendwo mit Suchmaschinen arbeiten, irgendwie Werbung ausgeben, SEO machen, haben Sistrix im Einsatz. Er selber ist der Kopf dahinter, schreibt immer wieder in seinem eigenen Blog sehr spannende Artikel über das, was er gerade so im Suchmaschinenumfeld beobachtet. Ich glaube, ein Podcast, der mal überfällig war. Außerdem gibt es nach dem Gespräch mit dem Johannes noch ein besonderes Schmankerl. Ein Kindheitstraum von mir ist in Erfüllung gegangen. Und zwar durfte ich das aktuelle Sportstudio tatsächlich moderieren. Allerdings erstmal nur einen Podcast und ein Ausschnitt aus diesem Podcast, den ich geführt habe für das ZDF mit Patrick Esume, also dem Football-Experten Coach Esume. Das kommt am Ende. Jetzt erstmal rein ins Gespräch mit dem Search-Gott Johannes Beuys. Herzlich willkommen, Johannes Beuys.
Ja, hallo, moin moin, wie man hier im Rheinland wahrscheinlich auch sagt. Willkommen nach Hamburg.
Ja, ja. Du sitzt in Bonn, ne?
Wir sitzen in Bonn, genau. Ich bin gebürtiger Bonner, habe dann mal eine Zeit lang in Berlin gelebt, habe mal eine Zeit lang in der Nähe von London gelebt, aber bin dann doch wieder zurück nach Bonn gekommen und fühle mich hier schon ziemlich wohl.
Und du bist jetzt sozusagen auch, SEO-mäßig hast du alles aus Bonn aufgebaut, deine ganze Firma Sistrix als Unternehmen, alles sozusagen von Anfang an in Bonn, ne?
Genau, also ich war eine Zeit lang bei Idealo, ne, quasi so in den Anfang der 2000er, 2002 war ja so ein bisschen die Zeit, wo man nicht so richtig gut Geld im Internet verdienen konnte. Mhm. Da war ich dann bei Idealo, waren damals noch 5 Leute ungefähr in einer Berliner Altbauwohnung, also nicht ganz das, was es heute ist, und habe dann da geholfen mitzumachen und habe mich dann auch selbstständig gemacht und bin dann auch irgendwann wieder nach Bonn gezogen und habe das dann hier alles aus Bonn gemacht, richtig.
Man muss ja sagen, Idealo ist ja wirklich so eine Quelle vieler SEO-Experten, so die ganze erste Welle der Internetmacher im Performance-Marketing-Bereich zumindest, kommt zu großen Teil aus Idealo, ne? Also Pip Klöckner fällt mir ein. Ich glaube, war nicht der Ron Hillmann da auch noch eine Weile tätig und so?
Der war nicht bei Idealo selber, aber der war bei Immobilien-Scout und war mit dem Gründer von Idealo, mit dem Martin Sinner, gut befreundet. Das war lustigerweise auch der Grund, warum ich zu Idealo gekommen bin. Also ich hatte während der Schulzeit schon so eine eigene Webseite gebaut mit Städteinformationen, ne, wo du eigentlich zu allen 13.000 Städten und Orten Deutschlands Informationen drauf hattest. Und dann hat Immobilien-Scout das erste Partnerprogramm gestartet. Das habe ich eingebaut und war dann relativ schnell der größte Affiliate von Immobilien-Scout. Und damals war der Ron Hillmann, der Partnermanager bei Immobilien-Scout, hat mich zum Abendessen eingeladen. Und da kam dann Martin Sinner noch dazu, kam auf seinem Fahrrad angefahren. Und dann hatten wir zu dritten Abendessen und ich war irgendwie eine Woche später, saß ich dann bei Idealo. Aha. Also das war quasi mein Start in diese Online-Marketing-Branche, war null geplant, war reiner Zufall.
Okay, aber es war sofort irgendwie auch durch Zufall dann ein sehr, sehr inspirierendes Umfeld, weil natürlich da liegen ja die Wurzeln, da ging es halt los. Also Immobilien-Scout ist ja auch so ein Nest gewesen, wo ganz viele derjenigen, die nachher große Sachen gemacht haben, angefangen haben, und Idealo ist halt auch so eine Quelle gewesen. Ne? Das, ja, so ein Glück muss man am Ende auch haben, da reinzurutschen in der damaligen Phase. Ne?
Definitiv, aber es war halt auch so eine Zeit, 2002, da musste man schon Ideen haben, um Geld zu verdienen. Ne? Es war halt keine Hochzeit, wo jeder irgendwie mit einer Idee Geld bekommen hat, sondern man musste schon gucken, wo man bleibt und wie man Geld verdienen kann. Und das war eigentlich, glaube ich, zum Starten gar nicht schlecht.
Und dann bist du da irgendwann bei Idealo wieder raus. Also hast du auch SEO gemacht offensichtlich und hast dann sofort Sistrix gegründet?
Genau, also ich hatte quasi Sistrix als Marke, hatte ich dann schon relativ lange, habe ich schon quasi bei Idealo betrieben als Blog nebenbei. Bin dann irgendwann bei Idealo raus, habe mich selbstständig gemacht. Das waren so die Wildwest-Zeiten des Internets, habe dann eigene Webseiten betrieben, habe ein bisschen Beratung gemacht und habe dann aber irgendwann gemerkt, dass quasi diese Consulting-Geschichte, das ist nichts, was ich bis an mein Lebensende mache. Du löst irgendwie 3 Jahre nacheinander immer wieder die gleichen Probleme für andere Menschen. Und habe dann eigentlich angefangen, das, was ich in der Beratung mal gemacht habe und was ich quasi im Betrieb von eigenen Webseiten gemacht habe, dass ich recht datenbasiert bin und datenzentriert bin, habe ich halt die ganzen Datentöpfe, die ich sowieso hatte, die ich gesammelt hatte, habe ich genommen und versucht, in ein einheitliches Interface zu gießen und als so eine Software-as-a-Service-Lösung anzubieten. Ich glaube, den Begriff gab es damals noch gar nicht, 2007, 2008. Und das war dann eigentlich der Start von dem, was man heute unter Sistrix kennt. Also quasi die Sistrix-Toolbox, die Softwarelösung.
Ist denn das, also das Kernprodukt damals, ich habe ja auch eine Weile mal SEO gemacht, war ja dieser Sichtbarkeitsindex, ne, wo man messen konnte oder bis heute messen kann, wie sichtbar eine Domain im Internet ist. Ist es auch wahr, dass du das quasi erfunden hast, diese Idee, die Sichtbarkeit zu messen und diesen Index in die Welt zu setzen?
Genau, das ist richtig. Es gab halt, davor gab es immer Lösungen, da hast du selber Keywords eingegeben. Also hast gesagt, ich mache jetzt irgendwie bei Idealo bei Preisvergleich oder ich verkaufe private Krankenversicherungen, hast dann deine 10 Keywords eingegeben und die wurden für dich gemessen. Das war für mich aber in der Beratung halt nicht so richtig sinnvoll, weil meistens kam ja irgendwer an und hat gesagt, bitte löst das Problem jetzt für mich. Und wenn ich dann erst ab dem Zeitpunkt messen kann, wo der zu mir kommt, dann fehlt mir einiges an Daten. Und dann war eigentlich der Ansatz zu sagen, ich erfasse einfach von mir aus schon mal sehr viele Daten und habe dann eine Art Historie und habe quasi schon mal eine Datengrundlage, schon bevor jemand zu mir kommt. Und deswegen habe ich dann damals diese Datenerfassung gestartet und habe darauf diesen globalen Sichtbarkeitsindex gebaut.
Kannst du mal erklären für jemanden, der jetzt noch nicht tief drin ist, wie der funktioniert, also was da gemessen wird, also woraus der sich dieser Index zusammensetzt?
Genau, also wir messen im Kern die Sichtbarkeit bei Google. Also wie sichtbar ist eine Domain oder ein Verzeichnis oder eine genaue URL bei Google? Dafür messen wir regelmäßig die Suchergebnisse von 1 Million Keywords. Die fragen wir einfach bei Google ab. Ne? Also geben bei Google das Keyword ein, gucken, wer wird da von Google geführt, wer rankt dafür, gewichten das Ganze dann mit dem Suchvolumen, das auf diesem Keyword ist. Also sowas wie jetzt irgendwie Podcast ist wahrscheinlich deutlich häufiger gesucht als Podcast Bonn mit irgendwelchen Erweiterungen. Mhm. Und gewichten das dann weiter mit der Klickrate, die auf der jeweiligen Position ist, wo man rankt. Mhm. Und daraus ergibt sich dann so ein Indexwert, ein bisschen wie der DAX zum Beispiel oder andere bekannte Indexwerte. Und man kann sehen, wie sich die eigene Domain entwickelt natürlich. Aber das Spannende ist natürlich, dass wir diese Daten für alle Domains haben, die irgendwie bei Google verfügbar sind.
Und am Ende, was Menschen seit jetzt 10 Jahren oder so lange es euch gibt, 10, 12 Jahren mit eurem Tool machen, ist halt zu gucken, wie werden sie sichtbarer, also wie schlagen auch ihre SEO-Anstrengungen möglicherweise durch oder wo verlieren sie Sichtbarkeit, auf welchen Keywords, also man analysiert sozusagen sein ganzes SEO-Dasein häufig mit eurer Software.
Genau, also du kannst natürlich gucken, wie entwickelt sich die eigene Sichtbarkeit. Das ist insofern ganz spannend, als dass unser Sichtbarkeitsindex nicht diesen Bias hast, den du in deinen Analytics-Daten hast. In Analytics ist es ja so, je nachdem, wie abhängig dein Geschäft von Jahreszeiten oder von anderen externen Inputs ist, geht es mal hoch und runter. Das ist natürlich beim Sichtbarkeitsindex nicht. Aber das eigentlich Spannende ist ja, dass du gucken kannst, wie gut ist dein Wettbewerber. Also wie es einem selber geht, wie es einem selber läuft, hat man ja meistens ein ganz gutes Gefühl für. Aber die allerwenigsten haben halt ein Gefühl dafür, ist mein Wettbewerber bei Google, ist der irgendwie ungefähr so wie ich, ist der halb so groß oder ist der vielleicht sogar 10-mal so groß? Und das ist eigentlich so der Hauptansatzpunkt, dass man sehen kann, was machen andere gut.
Mhm. Und da hast du also eine Toolbox entwickelt, die ist mittlerweile, ja, gehört zu den Standard-Software-Lösungen in Deutschland. Wie viele Firmen setzen die ein aktuell?
Na, ich glaube schon, dass wir irgendwie in Deutschland Marktführer sind. Ich würde sagen, über 50% Marktanteil haben und wachsen da irgendwie immer noch ganz ordentlich mit. Das ist, glaube ich, das Spannende. Hättest du mich quasi direkt nach dem Start gefragt, hätte ich gesagt, weiß ich nicht, gucken wir mal, wie das in 2 Jahren läuft. Jetzt gut 10 Jahre später sehe ich, dass jetzt immer noch quasi Mittelständler anfangen, relevant Performance-Internet zu machen. Ja, die hatten bislang, hatten die häufig so eine große Webseite mit einem Foto von ihrem Firmengebäude, wo davor irgendwie die 5-6 Firmenwagen geparkt waren, und dann hat man quasi von so einer Hebebühne dieses Foto gemacht. Es war aber so, dass die Webseite selber überhaupt keinen Performance-Ansatz hatte. Also es war vollkommen egal, was da reinkam. Aber langsam fangen die meisten Firmen in Deutschland an, sich zu überlegen, wie sie mit ihrem Internet, mit ihrer Internetpräsenz, ihrem Internetauftritt auch Geld verdienen können.
Und dann ist meistens jemand in der Firma, der sagt, okay, wir brauchen jetzt hier irgendwie einen besseren Überblick über die ganzen Entwicklungen bei Google, also wir brauchen Systrix, so.
Genau, also es ist oft so, dann kommt quasi jemand frisch von der Uni, kommt in diese Firma, der ältere Firmeninhaber oder Geschäftsführer sagt, hier, guck mal, mach doch mal dies, das mit diesem Internet. Und dann kommen die recht oft entweder zu uns, weil wir vielleicht schon mit denen mal Kontakt hatten oder weil wir empfohlen werden oder weil sie irgendwo über uns lesen, gucken sich das an, und relativ oft können wir sie dann auch davon überzeugen, dass wir das beste Angebot haben.
Aber dann sind das jetzt dann Tausende von Firmen?
Na, von Nutzern würde ich schon sagen.
Ne? Tausende von Nutzern, okay.
Ja.
Aber nicht Tausende von Firmen?
Ach, weiß ich nicht. Guck mal, das sind, ich glaube, ist ja die Frage, reden wir jetzt von Deutschland, reden wir von Europa.
Seid ihr denn auch, sagen wir mal, wie viel eures Business ist denn außerhalb von Deutschland, also in Prozent? Ist das irgendwie, Deutschland ist ja wahrscheinlich der Kernmarkt.
Genau, also quasi Deutschland mit Österreich und der Schweiz ist schon der Kernmarkt. Aber wir sind auch mittlerweile, wenn du auf eine spanische SEO-Konferenz zum Beispiel gehst, siehst du da, glaube ich, nicht weniger Systrix-Folien als in Deutschland.
Okay, aber das heißt, für euch ist Deutschland irgendwie 80% oder 70% des Umsatzes?
Irgendwie so die Größenordnung. Also Deutschland ist schon der Kernmarkt und ist natürlich auch, wenn man sich quasi Zahlungsbereitschaft anguckt und so weiter, dann ist natürlich Deutschland in Europa schon das relevanteste Land.
Mhm. Aber das heißt, so, du versuchst natürlich da jetzt nichts Konkretes zu sagen. Ich weiß das schon, ich merke das ja auch. Aber ich muss, also dennoch, jetzt über alle Länder hinweg, habt ihr schon irgendwie 1000 zahlende Accounts, stelle ich mir so vor. Müsst ihr ja haben. Also
das, ja, ich meine, klar, es ist ja, also wir müssen ja irgendwie auch hier die Büros bezahlen, wir müssen die Datenbeschaffung bezahlen, wir müssen die Weiterentwicklung bezahlen. Das ist natürlich schon ein richtiges Geschäft mittlerweile, klar.
Aber wir reden jetzt nicht von 10.000 Accounts.
Genau, und das ist ja auch so, wir haben nie quasi fremdes Geld aufgenommen. Wir haben immer gesagt, wir wollen aus eigenem Antrieb wachsen, wollen aus dem eigenen Cashflow wachsen. Das heißt, wir hatten nie so dieses, wir müssen jetzt sehr kurzfristig sehr groß werden.
Mhm. Aber es ist ja trotzdem irgendwie schon ein sehr gutes Business. Ne? Also ich meine, wenn ich jetzt überlege, nehmen wir jetzt mal rein fiktiv, 5.000 Accounts hättet ihr, wahrscheinlich kann ja sein, und dann zahlt man dafür im Schnitt so 200 € im Monat, hätte ich jetzt gesagt. Wenn man das dann als Jahresumsatz ausmultipliziert, dann seid ihr schon im achtstelligen Umsatzbereich und habt ja jetzt als Kosten vor allen Dingen die Entwicklung und die Menschen, die bei dir arbeiten, aber jetzt nicht, das ist es ja, also das Typische, das ist ja das Schöne an diesem Software-as-a-Service-Modell, und nicht umsonst sind ja diese Firmen dieser Art jetzt auch an der Börse häufig sehr viel Geld wert und aus verschiedensten Bereichen versuchen gerade alle da irgendwie mitzuspielen, wo du schon seit, ja, jetzt 10, 15 Jahren unterwegs bist.
Ja, aber ich glaube, das wird auch von außen oft überschätzt, ne? Also ich, klar, wir sind profitabel und ich kann da irgendwie ein ordentliches Leben von führen. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt quasi jeden Morgen mit dem Hubschrauber hier ins Büro fliege, wie deine anderen Podcast-Gäste das manchmal machen. Also da, ich glaube, das ist nicht der Maßstab, den wir hier haben.
Okay, wie viele Leute arbeiten bei dir?
Sind es so 35, 40 Leute hier, kennt man noch jeden ganz gut, finde ich eine sehr angenehme Größe. Und ich hatte auch noch nie so den Anspruch zu sagen, ich will irgendwann, ich bin ja in der Zeit groß geworden, wo vor der Tagesschau immer noch diese Fernsehwerbung, ich glaube, von Trigema lief, wo dann der Trigema-Chef quasi durch die Hallen gelaufen ist und quasi die Mitarbeiter gezeigt hat. Das war für mich nie so, also das war nie ein wirkliches Ziel.
Also dennoch stelle ich mir vor, dich werden über die Jahre schon ganz viele Leute angesprochen haben, ob sie nicht bei dir investieren können, und du lehnst wahrscheinlich mal ab.
Naja, es muss ja irgendwas besser werden. Ne? Also wir hatten ja kurz darüber gesprochen, ich habe ja vor der Software-Geschichte war ich irgendwie knapp 10 Jahre mit eigenen Projekten selbstständig. Das lief auch sehr gut. Das heißt, so der Grenznutzen von Geld ist ja auch recht stark abnehmend. Ne? Das heißt, es muss schon irgendwas besser werden. Und es muss halt nicht nur für mich privat besser werden, sondern es muss für die ganze Firma besser werden. Und das habe ich einfach noch gar nicht gesehen.
Also, aber die Anfragen sind da. Also das ist trotzdem.
Ja, klar, es sind natürlich Fragen regelmäßig Leute an. Aber ich finde, so wie es aktuell ist, ziemlich gut. Weiß ich, wohne halt irgendwie 25 Minuten mit dem Fahrrad entfernt. Ich setze mich morgens auf mein Fahrrad, fahre hier ins Büro, kann selber entscheiden, was wir machen, habe hier ein tolles Team, habe keinen externen Druck. Wir können langfristig Ziele verfolgen. Also ich glaube, da kommt gerade schon sehr viel zusammen, was ich auch nicht kaputt machen will und wo auch, also ich glaube, es muss erstmal irgendwen geben, der mir zeigt, was mit ihm daran besser werden würde. Mhm. Und das ist einfach noch nicht passiert. Und ich, naja, nachdem wir es jetzt 10 Jahre machen, bin ich auch gar nicht mehr so optimistisch, dass das doch passiert.
Das heißt, du gehst mit Sistrix in die Rente?
Das weiß ich nicht. Ich bin jetzt gerade 38 geworden. Schauen wir mal, es sind ein paar Jahre. Aber das ist ja schon so ein Ding. Also mir macht es einfach sehr viel Spaß. Es macht mir auch sehr viel Spaß deswegen, weil wir, es ist ja nicht so, dass wir quasi nur ein Thema machen, sondern wir machen ja neben Google, machen wir mittlerweile auch noch Amazon. Wir haben jetzt angefangen, den ganzen Social-Bereich mitzumachen. Also crawlen quasi Google, YouTube, wir crawlen Instagram, wir crawlen TikTok. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wir da in Zukunft noch weitere Plattformen mit überwachen. Und das ist schon irgendwie ein sehr, sehr spannendes Thema. Und ich glaube auch nicht, dass dieses ganze Plattformthema in den nächsten 10 Jahren weggeht.
Wie ist denn dein Verhältnis? Also wenn du sagst, wir crawlen die alle, wir überwachen die alle, wie sehen die dich denn? Also wie ist denn deine Beziehung dazu zu Google oder auch zu Amazon?
Wir haben, glaube ich, zu denen ganz solide, ordentliche Beziehungen. Also ich habe nicht das Gefühl, dass die das stört. Ich glaube, wir sind werden in der Regel eher so als neutraler, unabhängiger Dritter wahrgenommen. Und ich glaube, wir haben den großen Vorteil, dass wir auch in der Regel wenig Unsinn schreiben. Also ist ja schon so, dass wir dieses Blog jetzt seit vielen Jahren betreiben, seit 2003. Und das ist schon eher so ein bisschen so ein journalistischer Anspruch, den wir da haben, quasi sehr, sehr faktenbasiert, sehr korrekt. Und ich glaube, das wird auch von allen Marktteilnehmern geschätzt.
Also das ist, auf der Sistrix-Webseite gibt es einen Bereich, der heißt Blog, und da schreibst du auch selber irgendwie, weiß nicht, einmal die Woche oder so Größenordnung?
Ja, genau. Also wir versuchen irgendwie so einmal im Monat so ein bisschen größeres Ding zu machen, so ein bisschen größere Datenstudie. Und ansonsten schaue ich halt, was so reinkommt. Ne? Also es sind zum Teil dann eher so ein bisschen newsmäßige Geschichten. Und ansonsten sind es halt so größere Analysen, größere Datenstudien, die wir da veröffentlichen. Und ich habe das Gefühl, die werden auch von den Plattformen geschätzt.
Was glaubst du, wie viele Menschen beschäftigen sich in Deutschland hauptberuflich mit SEO?
Eine sehr gute Frage. Ich glaube, da ist ja auch die Spannbreite sehr groß. Ne? Ich meine, es gibt natürlich die einen Leute, die machen nichts anderes als so technisches SEO, die verbessern Ladezeiten, die bauen irgendwie Quellcode um. Dann gibt es Leute, die sind eher so ein bisschen zentral, und dann gibt es Leute, die machen quasi Inhalte. Und da ist, glaube ich, die große Frage, also ich glaube, diese ganz klare Abtrennung von SEO gibt es gar nicht mehr, sondern das wird immer mehr so eine Art Querschnittsfunktion, die über die ganze Firma geht. Aber ich glaube schon, dass da mehr als 100.000 Leute in Deutschland irgendwie einen konkreten, sinnvollen Bezug haben.
Mehr als 100.000 Leute? Wow.
Ja. Also allein, wenn du Leute mit einrechnest, die irgendwie Texte verfassen, die ja auch ein gewisses SEO-Know-how brauchen. Die müssen natürlich nicht wissen, wie alles super im Detail geht, aber die müssen schon wissen, auf was achtet Google.
Okay, krass. Das ist ja schon, also zeigt sich jetzt auch in den Zugriffszahlen auf euren Blog? Also hast du da auch mittlerweile 6-stellige Zugriffszahlen im Monat?
Nee, da haben wir keine 6-stelligen Zugriffszahlen, glaube ich jedenfalls. Also da erwischt es mich gerade so ein bisschen, weil ich gucke, also natürlich messen wir das, aber das ist jetzt gar nicht so, dass die Haupt-KPI, die ich mir angucke.
Wer ist denn aus deiner Sicht überhaupt noch relevant im Softwarebereich neben euch? Also es ist ja nicht so, dass ihr das ganze Feld nur alleine macht. Klar, ihr seid ja sozusagen der wahrscheinlich bekannteste Name im deutschen Markt, zumindest ist das meine Wahrnehmung. Aber es gibt ja da jetzt über die Jahre, habe ich auch den einen oder anderen Marktbegleiter wahrgenommen aus Deutschland, aus den USA. Wen guckst du dir da an?
Genau, also in den 10 Jahren, die ich jetzt schon mache, sind quasi viele Firmen gegründet worden. Manche sind auch wieder gegangen. Natürlich gibt es so einen Searchmetrics, gibt es schon seit sehr, sehr langer Zeit. Mhm. Hat ja der Markus Tober, ja, der quasi dann auch bei Idealo damals war, gegründet. Die sind natürlich schon da. Es gibt quasi einen Semrush, die haben eher so ein bisschen russischen Hintergrund. Es gibt einen Ahrefs, die quasi auch so eine Art Singapur-russischen Hintergrund haben. Und die machen zum Teil auch einen guten Job, so. Aber ich glaube, da kommt halt nicht immer alles zusammen.
Mhm. Aber das erscheint mir fast noch wenig. Ich habe das Gefühl, da gibt es mindestens 10 bis 15 Firmen, also auch in den amerikanischen und so.
Ja, aber also von den amerikanischen Firmen sehe ich, ehrlich gesagt, in Europa relativ wenig. Die haben auch einen sehr anderen. Also es gibt ja quasi so Enterprise-SEO-Plattformen, nennen die sich dann eher. Das klappt, glaube ich, in Amerika ganz gut, so wie sie sich verkaufen. Das ist halt ein sehr sales-zentrierter Ansatz. Das klappt aber in Europa nicht. Oder auf jeden Fall, wenn dann so ein amerikanisches Tool nach Europa hier rüberkommt, haben die damit keinen Erfolg.
Man muss ja auch sagen, also du hast gerade erzählt, du hast 30 Leute. Sales ist gar nichts, was ihr sozusagen jetzt aktiv macht. Also ich habe das Gefühl, du sprichst auf Konferenzen, du schreibst Inhalte, aber ihr versucht, glaube ich, sehr, sehr passiv überhaupt nur Sales und Marketing zu machen,
Naja, wir versuchen halt schon, Leute langfristig von unserem Produkt zu überzeugen. Also wir haben ja quasi sehr kurze Kündigungsfristen. Du kannst in der Regel zum Ende des nächsten Monats den Vertrag kündigen. Das heißt, wir haben überhaupt nicht den Anlass, so richtig Sales zu machen. Ja, also Sales ist ja meistens, es fährt irgendwer in einem Kombi zum Kunden, bringt eine Flasche Wein mit und sagt, hier ist der Dreijahresvertrag und wenn du unterschreibst, ist deine Digitalisierung gelöst. Aber das ist, glaube ich, nicht der richtige Ansatz, wenn man sowas quasi mit der Perspektive auf die nächsten 5 oder 10 Jahre machen will. Und ich glaube, da haben wir quasi eine sehr langfristige Perspektive. Und wir sind halt nur glücklich, wenn der Kunde glücklich ist. Und so stellen wir uns als Firma halt auch auf.
Okay, aber es gibt keinen Außendienst oder keinen Vertrieb, der sozusagen bei euch im Organigramm verankert wäre.
Genau, wir haben keinen Außendienst. Aber klar, wir versuchen schon, Leuten Sistrix zu erklären. Also wir machen Seminare, die machen wir natürlich jetzt in Corona-Zeiten auch digital. Wir zeigen Leuten am Telefon, wie sie das Beste rausholen können aus der Software. Da haben wir schon ein großes Interesse dran, dass Leute das auch einsetzen und den Nutzen verstehen.
Und sagen wir mal, es ist in Deutschland Suche wahrscheinlich ganz stark Amazon, ganz stark Google natürlich und YouTube. Gibt es noch eine andere Plattform, wo Suche eine Rolle spielt in Deutschland?
Genau, also klar, Google ist natürlich mit über 90% Marktanteil die relevanteste Suchmaschine. Aber dann ist, glaube ich, so die große Frage, was passiert, wenn man in einzelnen Nischen geht? Ne, hast du ja schon gesagt, Amazon hat Google die Produktsuche abgenommen. Und ich glaube, da ist so ein bisschen die große Frage, was kann Google noch abgenommen werden? Ich könnte mir vorstellen, dass ein Booking da noch reinkommt. Also kann quasi ein Booking in der Hotelsuche, kann das so eine Art Amazon werden. YouTube ist natürlich super erfolgreich in der Videosuche, aber das war es dann eigentlich auch schon fast. Du hast ja, wenn du dir die ganzen Influencer-Plattformen anschaust, da hast du ja keine derart klassische Suche.
Mhm. Das heißt, diese Beobachtung, die ab und zu diskutiert wird, dass Google eigentlich deswegen auch verliert, weil sozusagen viele ihrer Umsätze von anderen Plattformen, ja, sozusagen so von anderen, wie sagt man, Verticals weggenommen werden, ne? Wie bei Amazon, wo die ganzen Shopping-Suchen quasi hingewandert sind und von Booking, wo die ganzen Reisesuchen und nicht alle, aber einige hingewandert sind. Das siehst du bislang nur in den beiden Bereichen, in keinem weiteren.
Na, ich glaube, am Ende hängt alles ein bisschen vom Produkt ab. Also Google Shopping gab es, als ich damals bei Idealo war, gab es quasi die erste Google Shopping-Version in den USA. Das hieß damals Google. Und hat schon so ein bisschen schockiert, weil natürlich man dachte, okay, wenn das jetzt nach Europa rüberkommt, was passiert dann? Und ganz ehrlich, in diesen 20 Jahren hat sich bei Google im Shopping-Bereich wenig getan. Also natürlich heißt es mittlerweile Google Shopping, das gibt's in Deutschland. Und ich glaube, jetzt Google verschenkt es seit einem halben Jahr ungefähr auch. Aber wenn ich es richtig mitbekommen habe, dann wollen die Firmen es noch nicht mal geschenkt haben, weil es einfach kein sinnvolles Produkt ist, weil sie da keinen sinnvollen Umsatz mit hinkriegen. Deswegen, ich glaube, Shopping liegt einfach bei Google nicht in der Firmen-DNA drin und das werden sie auch nicht mehr hinkriegen. Deswegen war ich auch so ein bisschen verwundert, dass quasi die EU-Kommission sich gerade diesen Shopping-Bereich rausgenommen hat, um so Kartellrechtsgeschichten anzuschauen. Aber ich glaube, das kann ganz anders aussehen, wenn Google das Produkt kann. Also wenn du mal so überlegst, was du vor Google Maps damals benutzt hast, das waren so Java-Applets, die im Browser geladen werden mussten und ganz, ganz schrecklich waren. Und heute ist natürlich in Google Maps quasi die Plattform oder die Software, die man nutzen will. Also ich glaube, die meisten werden heute ein Auto danach auswählen, ob man das Handy damit koppeln kann und dass da Google Maps drauf funktioniert. Man zahlt gerne irgendwie 3.000 Euro für das Navi, wenn quasi Android Auto funktioniert. So, und das ist, glaube ich, das Erfolgsgeheimnis. Das Google kann schon sehr gute Produkte, ne? So ein Google Maps funktioniert. Google Shopping funktioniert einfach nicht. Und nachdem Google da jetzt 20 Jahre dran rumprobiert hat, ist auch mein Vertrauen, dass Google das noch hinbekommt, nicht so groß. Ich glaube, es ist halt die Frage, was kann Google noch? Ich glaube, Google Local, das läuft ganz gut. Also das ist ja schon ein deutlich besseres Produkt als das, was ich bei einem Yelp sehe. Allein dadurch, dass du diese starke Integration mit Android hast, dass du ja genau siehst, wie stark ist das besucht, dass du bei den Rezensionen auch so einen gewisse Mindestqualität drin hast. Also natürlich gibt es da auch Fake-Bewertungen drin und irgendwie Freundschaftsdeals, der eine bewertet den. Das ist aber natürlich nicht ansatzweise so viel wie bei einem Yelp oder bei anderen Plattformen. Deswegen, also ich sehe schon, dass das Google Local klappt. Ob Google quasi ein sehr gutes Travel-Produkt hinkriegt, das ist, glaube ich, die große Frage. Also ich sehe schon, dass diese Google-Flight-Geschichte gut funktioniert. Da hatte Google ja auch was aufgekauft. Und hat, glaube ich, auch ein echt gutes Produkt hinbekommen. Ist so, was ich quasi mitkriege, dass Leute sehr gerne Google Flights nutzen, Bei den Hotels ist es, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Also da hat Google, glaube ich, noch nicht den Weg gefunden, dass diese Google-Hotelsuche, dass die besser ist als ein Booking.
Wie ist denn dein Blick, wenn du auf so ein Kartellverfahren guckst? Ich glaube, du hast vor kurzem noch was gepostet, ne, dass du selber vom Kartellamt irgendwie eingeladen wurdest oder so. Was hat es damit auf sich und wie guckst du generell auf Google und die kartellrechtlichen Fragestellungen?
Genau, also ja, eingeladen ist ein nettes Wort. Das ist ja quasi im Deutschen wird man nicht eingeladen, sondern es wird einem irgendwie eine Teilnahmeverfügung zugeschickt. So mit irgendwie erstmal 5 Seiten, wenn man nicht teilnimmt, dann passiert das und das und Ordnungsgeld. Mhm. Generell ist es natürlich so, dass sich schon viele öffentliche Stellen für unsere Daten und Zahlen interessieren. Mhm. Das hatten wir quasi mit der EU-Kommission, das hatten wir jetzt aber auch mit dem Kartellamt. Und dann gucken wir ein bisschen, wie es im konkreten Fall oder das, was ich da gepostet hatte, da geht es um so eine Sektorenuntersuchung des Bundeskartellamts zu Online-Werbung. Die haben jetzt gar nicht erstmal angerufen und gefragt, wie sieht denn das aus? Habt ihr da irgendwas Sinnvolles? Sondern die haben halt direkt diese Teilnahmeverfügung geschickt.
Okay.
Ist insofern so ein bisschen ungeschickt, als da eher so um Realtime-Bidding und quasi Bannerplätze geht. Ich glaube, der Mitarbeiter, der hat einfach nach Sichtbarkeit gegoogelt und hat dann so ein bisschen quasi Sichtbarkeit bei uns mit Sichtbarkeit von Bannern irgendwie verwechselt und ist da auf Glatteis gekommen. Und deswegen hängen wir da jetzt mit und das werde ich ihm freundlich erklären müssen, dass ich ihm da leider inhaltlich überhaupt nicht helfen kann.
Okay, aber also trotzdem, wie ist dein Blick? Also ich meine, du nimmst ja auch wahr, dass da jetzt irgendwie viele Stimmen im Markt sagen, also auf jeden Fall eine marktbeherrschende Stellung habe Google schon. Sagst du, das ist so, da müsste was dran getan werden. Dann sagst du, nee, das kann man anders abgrenzen, den Markt, und dann ist es nicht so. Wie ist dein Blick?
Na ja, klar, ich meine, Google hat über 90% Marktanteil. Wenn man sich den Marktanteil auf dem Handy anguckt, sogar noch mehr. Und dadurch, dass den in der Regel das Handy über Android auch gehört, wird es auch so schnell nicht weniger werden. Die große Frage ist ja, missbraucht Google es? Und ich glaube, da gibt es halt nicht die eine klare Antwort. Also ich fand jetzt die Geschichten, die sie mit Google Shopping gemacht haben, konnte ich nicht so richtig nachvollziehen. Also da finde ich einfach, da hat Google selber kein besonders gutes Produkt. Und das zeigt sich ja auch im Markt. Deswegen konnte ein Amazon gewinnen. Jetzt bei anderen Geschichten müssen wir mal sehen. Also
gibt es denn Bereiche, wo du sagst, das ist auf jeden Fall Missbrauch?
So, also wir halten uns halt schon raus. Ich glaube, wir haben nicht groß was zu gewinnen, wenn wir irgendwie Partei ergreifen, so, sondern wir sind die sagen, guck mal hier, wir können das alles transparent messen, wir können Zahlen zeigen und können erklären, wie diese Zahlen zustande kommen, aber wir sind jetzt nicht die, die das zwingend bewerten müssen. Ne? Dafür gibt es ja zum Glück andere Stellen.
Was sind denn so gerade in der SEO-Szene so die heißesten Themen? Ich meine, als ich das damals gemacht habe, da ging es vor allen Dingen um Backlinks, also Verweise auf die eigene Seite, die damals das Ranking gepusht haben, die für Google wichtige Hinweise waren, dass eine Seite möglicherweise relevant ist. Mittlerweile, wenn man auf deine Seite, auf deinen Blog guckt, dann gibt es da immer neue Buzzwords quasi. Core Web Vitals sollen demnächst ein Ranking-Faktor werden. Also was, gib mal so ein Update da, was da gerade passiert.
Genau, ich glaube, natürlich, wenn man sich jeden Tag damit beschäftigt, dann gibt es immer neue Geschichten und neue Feinheiten und neue Themen. Ich glaube, wenn man so ein bisschen zurückgeht, dann passiert gar nicht so viel. Ne? Dann wird Google schon kontinuierlich besser, aber es ist nicht so, dass Google irgendwie innerhalb der letzten 3 Jahre 3-mal die Berechnung der Suchergebnisse komplett umgestellt hat. Das heißt, Google versucht, vielleicht gehen wir auf diesen Core Web Vitals, auf das Thema mal kurz ein. Da ist es so, also wenn man sich überlegt, Google hat ja quasi gegenüber den anderen Plattformen so ein bisschen den großen Nachteil, dass sie mit dem öffentlichen Internet arbeiten müssen. Also jetzt irgendwie Amazon ist ein geschlossenes System, Instagram sowieso, TikTok extrem. Das heißt, das sind alles geschlossene Plattformen, während Google ja damit arbeiten muss, dass sie öffentliche Webseiten indexieren und damit arbeiten. Das heißt, Google hat ein großes Interesse daran, dass das Internet besser wird im Ganzen. Und wenn Google versucht, diese Interessen zu vertreten, dann ist es in der Vergangenheit oft so, dass sie gesagt haben, Thema XY wird jetzt ein Ranking-Faktor. So, das hatten wir bei der SSL-Verschlüsselung, also bei HTTPS haben wir das gesehen. Wir hatten das bei Mobile Friendliness gesehen und wir haben es noch bei ein paar anderen Themen gesehen.
Damit zwingt dann Google quasi alle Webseitenbetreiber, die weiter gut ranken wollen, also bei ihnen gut sichtbar sein wollen, einer der ersten Treffer sein wollen, das meint man ja mit Ranking, zwingt man dann, das halt auch zu machen. Damit hat dann Google quasi die Möglichkeit, wirklich wie so eine Art überstaatliche Autorität zu sagen, hey, ihr liebe Webseitenbetreiber da draußen, ihr müsst das jetzt machen, sonst seid ihr für uns nicht mehr so viel wert.
Das ist auf jeden Fall quasi Googles öffentliche Kommunikation dazu. Ob das dann so ist, das ist ein bisschen unklar. Ja, also wenn irgendeine ganz wichtige öffentliche Webseite das nicht macht, die Nutzer wollen aber immer auf diese eine öffentliche Webseite, dann wird Google sie weiter anzeigen müssen. Egal, ob die jetzt langsam lädt oder schnell lädt. Aber Google hat natürlich allein durch diese Ankündigung, dass es ein Ranking-Faktor ist, hat Google erstmal quasi in der Kommunikation einen großen Vorteil. Und allein dadurch wird schon viel passieren.
Okay, aber das heißt, ist aber mal so gefragt, bist du Aktionär bei Google?
Ich bin Aktionär, ja.
Und auch weiter für die Zukunft zuversichtlich. Ich hatte ja vor kurzem hier den Pip Klöckner im Podcast, den du auch kennst, auch sicherlich jemand, der sich mit Google schon lange und sehr tief beschäftigt und sehr gut auskennt. Der ist ja mittlerweile ein bisschen Google-skeptisch und sagt, eigentlich sind die Wachstumsmöglichkeiten ausgereizt, sie werden ein bisschen jetzt angegriffen von den verschiedenen Playern, die wir auch gerade besprochen haben, Booking und Amazon und andere, die da sozusagen eher Teile der Google-Suche wegfressen. Das siehst du anders?
Ja, nicht komplett anders. Ich sehe natürlich auch, dass es für Google im Shopping-Bereich schwer ist. Aber ich sehe halt auch, dass wenn jemand alle 20 Jahre eine neue Küche kauft, dann wird er sich nicht an die letzte Küchenplattform erinnern und da direkt hingehen, sondern der wird weiter bei Google sein. So, und ich glaube, das wird halt bei ganz vielen Geschichten so laufen, wo man halt Sachen nicht regelmäßig kauft, sondern wo man erst mal gucken muss, welche Anbieter gibt es überhaupt, wie heißen die, wie kann man die vergleichen. Ne? Also wenn man irgendwie, keine Ahnung, oder Matratzen kaufen will und jetzt nicht irgendwie regelmäßig Matratzenwerbung einsprechen muss, dann wird man auch erst mal gucken, welche Anbieter gibt es da und wird das in der Regel bei Google machen. So, und da fällt mir gerade auch nicht viel alternativ an Möglichkeiten ein.
Okay, aber das heißt, du glaubst auch, das ist ja noch nicht alles im Börsenwert quasi eingepreist, sondern da ist noch weiter Wachstumspotenzial. Sonst wärst du ja kein Aktionär, sonst würdest du ja verkaufen.
Ja, genau. Und also als Google damals an die Börse gegangen ist, ich glaube, die haben die Aktien für $80, meine ich, damals an die Börse gebracht. Und da war meine Einschätzung, das wird genauso lange laufen wie ein Fireball, wie ein Alta Vista. Das ist in 3-4 Jahren wieder weg. Spare ich mir lieber. Das heißt, vielleicht bin ich auch nicht der Richtige, den man da fragt.
Okay. Was ist denn aktuell der wichtigste Ranking-Faktor? Das wollen ja alle wissen. Also oder worauf würdest denn du jetzt vor allen Dingen Wert legen, wenn du jetzt heute eine Seite bauen musst, die irgendwie gezwungen ist zu ranken, das dahinterliegende Geschäftsmodell funktionieren kann? Was ist denn so für dich so, dass darauf muss man auf jeden Fall jetzt mal achten?
Na, ich glaube, generell ist es so, dass es die gesamte Nutzererfahrung ist. Also musst du verstehen, was will der Nutzer eigentlich, wenn er auf meine Seite kommt und musst dann das auch erfüllen. Ja, das nennen SEO ist Nutzerintention oder Suchintention. Und letztendlich muss man halt das erfüllen, was der Nutzer von der Webseite erwartet. Das kann sehr unterschiedlich sein. Das kann so eine Art Wikipedia-Artikel sein, der wirklich sehr lang und umfassend ist und jede Perspektive und Aspekte des Themas ganz präzise informiert. Aber es kann auch quasi am anderen Ende des Spektrums kann es eine sehr kurze Information sein, wo einfach nur steht, die Antwort ist XYZ. So, und also, das heißt, da gibt es, glaube ich, gar nicht die eine perfekte Lösung, sondern man muss quasi gucken, was funktioniert in meinem Umfeld gut, also was machen meine Wettbewerber erfolgreich und muss dann gucken, dass man da noch möglichst einen draufsetzt.
Okay, aber das heißt irgendwie so Backlinks, als was das früher war, das ist mittlerweile ein bisschen outdated.
Nee, also das ist weiter ein wichtiges Thema. Es ist weiter wichtig, dass Leute dich verlinken. Es ist weiter wichtig, dass deine Webseite ordentlich ist, dass Nutzer darauf das finden, ist, dass die interne Verlinkung stimmt, dass das Keyword im Titel steht, dass die Webseite ordentlich strukturiert ist. Also da kommt ganz viel zusammen. Das muss weitergemacht werden. Aber das ist quasi so ein bisschen die Basis. Und dann, um zu gucken, dass du auf die erste Seite kommst und da bleibst, dann musst du quasi im Wettbewerbsvergleich gut sein.
Okay. Gibt es irgendwelche Projekte, sozusagen kleinere Projekte, wo du sagst, die sind echt mal underreported quasi, also die hat man noch gar nicht so im Blick, aber die machen echt gutes SEO, jetzt mal abseits von den großen, bekannten Beispielen. Mittlerweile machen ja die meisten großen E-Commerce-Webseiten so offensichtlich gutes SEO, die kennen das Thema ja nun lange genug. Aber gibt es jemand anders, wo du sagst, da kann man mal hingucken, die machen das echt gut, so ein Lieblingsprojekt von dir?
Naja, das Problem ist ein bisschen, die kommen und verschwinden auch manchmal wieder. Aber ich glaube, jetzt, wenn du sagst, quasi E-Commerce-Webseiten, die können das alle, dann ist das, glaube ich, gar nicht so. Natürlich gab es immer das Beispiel Zalando, die es super hinbekommen haben. Aber dass ein About You das jetzt auch quasi nachfolgend auch super hinbekommen hat, war, glaube ich, nicht von Anfang an gesetzt, sondern war auch einfach ein sehr gutes Projekt. Mhm. Und ansonsten, ich habe es noch was wie insight-digital.de gesehen. Die haben jetzt in den letzten Jahren ziemlich gute, die machen so Mobile-Content für Handys, ne? Also irgendwie quasi Handy-Vergleiche. Mhm. Das fand ich ganz schick.
Mhm. Insight-digital, sagst du?
Genau.
Ich muss mal hier live angucken, habe ich noch nie gehört. Wahnsinn. Und das ist ein deutsches Projekt?
Ist ein deutsches Projekt. Ich glaube, die kommen aus der Nähe von Köln, betreiben das auch schon lange, haben jetzt irgendwann mal die Domain gewechselt, machen halt so Handy-Mobile-Content.
Machst du denn noch überhaupt selber eigene Projekte oder machst du nur noch Systrix?
Ich mache nur noch Systrix, da bin ich auch ganz gut mit ausgelastet. Ja.
Okay. Und sag mal, was ist bei dir sozusagen die Vision? Also man hat manchmal das Gefühl, das ist wahrscheinlich auch meine Wahrnehmung, meine eigene Brille, an der ich da leide, aber das irgendwie müsste jetzt ja doch jeder Mittelständler irgendwann mal Systrix haben. Also zumindest im deutschen Markt kann ich mir kaum vorstellen, dass da noch so viel Wachstum eigentlich drin ist, weil wie gesagt, das ist seit 10 Jahren unterwegs, das Thema ist jetzt seit 10 Jahren irgendwie im Markt, SEO hat, glaube ich, jetzt jeder gehört, es wurden tausende von Leuten überall geschult. Also wer euch heute noch nicht hat, der hat euch jetzt nicht unbedingt morgen, wäre meine These, aber das sehe ich wahrscheinlich falsch.
Ja, genau. Also wie gesagt, das hätte ich irgendwie 2 Jahre nach Start auch gesagt. Ist aber halt lustigerweise nicht so. Also es ist schon so, dass es immer noch wichtige, große, relevante Player gibt, die halt nicht dabei sind und die jetzt auch langsam erst mit dem Thema anfangen. Also das heißt, wir sehen nicht so, dass das Interesse nachlässt. Im Gegenteil, es nimmt eher zu. Und dann sehen wir natürlich, dass es in anderen europäischen Ländern immer besser wird. Wir sehen, dass wir dann neben Google dieses Amazon-Thema noch gut hinbekommen. Wir sehen quasi den ganzen Social-Bereich. Also ich glaube nicht, dass uns langweilig wird.
Und auch, es kommen auch immer weiter neue Firmen. Also ich meine, am Ende, die Themen sind das eine, aber du brauchst ja auch sozusagen die Firmen, die jetzt auch monatlich sozusagen den Zugang zu euch kaufen wollen, damit du wachsen kannst.
Genau.
Und das ist auch weiter ungebrochen. Also es ist organisch, wächst es immer weiter.
Das ist ein organisch sinnvolles, gutes Wachstum.
Wahnsinn eigentlich, dass man das im Jahr 2020 noch so ist, ne? Das ist dann nicht irgendwie.
Na gut, aber es ist ja schon so, wenn du heute nicht bei Google gefunden wirst, dann existierst du ja nicht. Das heißt, und ich glaube, dieses Wissen, das kommt mittlerweile bei allen an.
Okay.
Ich glaube, wir sind da halt in einer sehr privilegierten Blase. Natürlich war das für uns irgendwie seit 15 Jahren klar. Aber es dauert dann doch überraschend lange, bis sich das auch irgendwie in das hinterletzte Dorf verbreitet hat.
Wie ist denn das bei Amazon? Also ich meine, da funktioniert die Suche ja schon komplett anders. Ne? Da gibt es ja keine Backlinks, das ist ja eine komplett andere Herangehensweise, um dort irgendwie sozusagen jemandem zu helfen, seine eigene Sichtbarkeit einzuschätzen.
Genau, also da geht es natürlich um auch Sichtbarkeit in der Amazon-Suche. Die kommt natürlich eher dadurch, dass es, es fühlt sich so ein bisschen an wie Google vor 20 Jahren. Also man muss gucken, dass die Überschriften richtig sind, dass die Beschreibungen von den Produkten richtig sind. Naja, und dann müssen es einfach gute Produkte sein, die gut verkauft werden.
Okay, aber das heißt, ihr macht das genau nach demselben, also was fließt da in euren Index ein? Also die Sichtbarkeit auf Keywords kann es ja nicht so richtig sein.
Ja doch, also es ist im Kern genau das gleiche Vorgehen wie bei Google. Wir geben in die Amazon-Suche, geben wir Keywords ein und gucken, welche Produkte werden da gefunden. Und dann können wir diese Produkte, können wir Händlern oder Marken zuordnen. Das ist dann quasi der Ersatz für die Domain. Und können dann für diese Händler oder Marken auch einen Sichtbarkeitsindex berechnen und können dir halt zeigen, ist jetzt irgendwie die Waschmaschine von XY oder von dem anderen Hersteller erfolgreicher.
Glaubst du, dass es demnächst von Apple eine Suche geben könnte? Das ist ja auch so ein Thema, das gerade diskutiert wird. Immer wieder, weiß nicht, hört man da Gerüchte, die werben irgendwelche Leute ab von Google und aus mancherlei Sicht macht das ja auch vielleicht Sinn, dass Apple auch eine Suche hätte. Glaubst du, das kommt?
Ja, ist ein spannendes Thema. Das ist ja, begleitet uns, glaube ich, schon die letzten Jahre immer mal wieder, dass es Gerüchte gibt und dann ist irgendwie in Logfiles ist ein Apple-Bot aufgetaucht und dann wurde was so geschrieben. Also ich glaube, dass Internetsuche sehr, sehr schwer ist. Wenn man sich anguckt, dass Microsoft in dem Thema ganz viele Milliarden versenkt hat und trotzdem nicht wirklich erfolgreich ist. Also wann hast du das letzte Mal Bing genutzt?
Ja, wohl noch nie wahrscheinlich.
Genau. Und so geht es, glaube ich, den allermeisten. Obwohl Microsoft, den kann man ja nicht vorwerfen, dass sie mit Software nicht klarkommen, sondern das ist ja schon eine Firma, die sehr viel richtig macht, die auch irgendwie das ganze AI-Thema eigentlich auf die Reihe bekommt und trotzdem haben sie es nicht hinbekommen, eine bessere Internetsuche zu bauen als Google. Wenn man sich jetzt überlegt, dass Apple das Ganze auch versucht und wenn ich überlege, also Siri sagen meine Kinder schon, dass das kann man nicht nutzen und quasi diese Apple Maps-Geschichte, die habe ich auch schon lange nicht mehr angeguckt. Also meine, also ich bin schon davon überzeugt, dass Firmen manche Sachen sehr gut können und andere vielleicht nicht. Und ich glaube, Apple ist nicht die perfekte Softwarefirma. Und das muss man dafür, glaube ich, schon sein.
Also du glaubst, die versuchen es auch gar nicht erst?
Na, ich kann mir halt schon vorstellen, dass sie quasi einen eigenen Layer oben drauf legen. Also dass sie quasi sagen, wir versuchen so ein bisschen so wie diese Meta-Suchmaschinen, die es früher gab, die verschiedene Quellen, verschiedene Kombinationen zusammengeführt haben, dass sie es in der Art machen. Dass sie sagen, wir nehmen weiter die Google-Ergebnisse für 80% aller Anfragen, aber die 20%, die uns besonders interessieren oder wo wir versuchen können, quasi noch einen gewissen Bias reinzumachen oder wo wir quasi noch ein Apple-Produkt empfehlen können oder wo es noch irgendeine sinnvolle Verknüpfung zu unserem Ökosystem gibt, da bauen wir quasi was Eigenes oben drauf. Sowas könnte ich mir ganz gut vorstellen. Mhm. Aber ich könnte mir nicht vorstellen, dass Apple eine eigene, richtige Volltext-Internetsuche baut. Mhm.
Und so, wie siehst du das Thema Voice? Also es gibt ja so die Themen, dass man sagt, okay, demnächst gibt es eh nur noch ein einziges relevantes Suchergebnis und das ist dann das, was sozusagen dir dein Alexa oder was immer du nutzt, ausspuckt und da gibt es gar nicht mehr 5 oder 6 Treffer oben, sondern nur einen und deswegen Voice wird alles verändern. Wie siehst du das?
Naja, es gab halt vor einigen Jahren eine Prognose, dass Voice in diesem Jahr, also 2020, die Hälfte aller Suchanfragen ausmacht. Ich glaube, das kann als widerlegt gelten. Also ich glaube nicht, dass Voice die klassische Suche ersetzt. So, also ich glaube schon, dass Voice ein Bestandteil von Suche wird, aber es wird eher daneben passieren und wird kein Ersatz für Eintippen von Keywords sein.
Mhm. Also ist eher für jetzt SEO, sagen wir nur in Einzelfällen relevant dann.
Genau, also ich sehe quasi, dass das Suchvolumen von so Geschichten irgendwie Restaurants in meiner Nähe, so, ne, das, weil das, glaube ich, auf Android-Geräten genau diese Google Local Boxen triggert, das funktioniert. Mhm. Und das machen Leute auch, aber die machen es halt, nachdem sie gelernt haben, dass sie genau diese Worte in Google werfen müssen, um das Ergebnis zu bekommen. Ich glaube nicht, dass wirklich Recherche mit Voice Search funktionieren wird. Das ist, glaube ich, da ist quasi die Bandbreite, die man über Hören und Sprechen hat, zu niedrig. Du bist ja viel, viel schneller, wenn du tippst und wenn du Sachen selber lesen kannst, ist auf jeden Fall bei den meisten Menschen so, als wenn du es Google sagen musst und dann darauf warten musst, dass Google das dir vorliest.
Also ist eigentlich vielleicht sogar ein bisschen überschätzt worden.
Wer weiß, also vielleicht wird das noch irgendwann das riesengroße Thema, aber bislang sind quasi alle Prognosen nicht eingetreten. Andererseits, das war bei Mobile First, war das auch ganz lange so. Ne? Da wurde uns auch vor, ich glaube, 6, 7 Jahren erzählt, das passiert jetzt und lustigerweise wird es jetzt auch passieren. Aber der Zeithorizont war halt viel,
viel länger. Was meinst du mit Mobile First?
Google hat, glaube ich, vor 7 Jahren schon gesagt, dass sie anfangen wollen, die Suchergebnisse vom Google-Bot mit einer mobilen Version indexieren zu lassen. Also quasi, damit du bei Google erscheinst, kommt ja so ein Robot auf deiner Seite vorbei, guckt dich die Seite an und indexiert die dann. Das war früher historisch bedingt immer ein Desktop-Bot, also mit einem Desktop-User-Agent. Und der hat quasi sich die Desktop-Version deiner Webseite angeschaut. Und jetzt hat Google gesagt, dass ab März 2021 dass quasi bei allen Webseiten ein Handy-Crawler vorbeikommt, der sich die Handy-Version deiner Webseite anguckt. Mhm. Das heißt, Google wird einen mobilen Index haben, aber das hat dann doch 8 Jahre gedauert.
Okay. Sag nochmal deine Einschätzung, auch so ein anderes Thema, über das man seit Jahren sich so Gerüchte ranken, also KI, künstliche Intelligenz, insbesondere mit Blick auf Texte. Also das ist ja so eine Frage, kann man irgendwie so künstliche Intelligenz Texte schreiben lassen, die dann irgendwie automatisiert irgendwie da die ganze Seiten vollschreiben und dann Google damit irgendwie beeinflussen? Siehst du solche Entwicklungen?
Ja, ein spannendes Thema. Ich glaube, wir müssen generell davon ausgehen, dass Google allen Entwicklungen schon ein paar Jahre selber voraus ist. Also es ist nicht so, dass Google da jetzt irgendwie überrannt wird, weil irgendwer anders was macht, sondern Google wird alles, was sich gerade in Entwicklung befindet, schon irgendwie vor 2, 3 Jahren selber gesehen haben. Und ich denke, ob ich gerade bei diesem Machine Learning-Thema einfach sehr, sehr weit sind. Mhm. So. Ich glaube, bei der Content-Erstellung wird es in die Richtung gehen, die wir auch in der Übersetzungsbranche gesehen haben. Ja, da ist es jetzt ja so, da gibt es ja schon sehr gute Lösungen, wie so ein DeepL. Und das wird dann quasi die Grundlage davon sein, dass sich jemand den Text nochmal anschaut. Also quasi die Maschine liefert dir einen ersten Entwurf. Du musst nicht als Übersetzer oder als Texter bei Null anfangen, sondern kriegst schon mal einen ganz guten ersten Entwurf und überarbeitest den dann so, bis er perfekt ist. Und ich glaube, das könnte im Content-Erstellungs- und Content-Marketing-Bereich ähnlich werden, dass man schon mal quasi von der Maschine, von der Machine-Learning-Geschichte einen ersten Entwurf kriegt. Und von da geht es dann weiter. Das spart schon mal sehr viel Zeit. Aber es ist natürlich die große Gefahr, dass es beliebige, recht austauschbare Inhalte und Texte werden.
Bist du eigentlich sozusagen auf dem Radar von den ganzen amerikanischen Google-Entwicklern und so? Ich meine, jemand, der jetzt sozusagen permanent deren Produkt crawlt und sich darüber äußert und seit so vielen Jahren, der müsste doch eigentlich dort irgendwie auch komplett wahrgenommen werden und im Austausch sein.
Genau, also manchmal tauscht man sich aus. So ist natürlich bei Twitter oder so weiter, hat man natürlich Kontakte. Aber letztendlich macht ja jeder sein eigenes Geschäft.
Das heißt, die sind jetzt nicht so, dass die sich mal auch bei dir melden und sagen, hey, wie siehst du das oder so?
Nee, ich glaube, die haben auch selber schon einen ziemlich guten Eindruck davon, was sie können und was sie nicht können.
Okay. Und was sind sozusagen für dich jetzt irgendwie die nächsten großen Entwicklungen, die du so vorher siehst, wo du sagst, das erwarte ich jetzt wirklich? Also wir haben jetzt ein paar gefunden, wo du skeptischer warst. Also jetzt KI hast du gerade ein bisschen beschrieben, Voice hast du ein bisschen beschrieben. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das wird eher größer werden in Zukunft?
Genau, ich glaube, dieses Mobile-First-Thema, das kommt jetzt halt wirklich. Das ist jetzt quasi angekündigt für März 2021, das wird passieren. Und ich glaube auch ehrlich gesagt dran, dass das ganze Videothema noch größer wird. Also quasi Video-SEO sowohl bei Google selber als auch bei YouTube, also Bewegtbild, wird immer wichtiger. Sieht man auch in den Google-Ergebnissen, immer größerer Anteil der Erträge kommt von YouTube. Und deswegen wird Google auch schauen, dass das in den normalen organischen Treffern auch noch einen größeren Anteil ausmacht.
Okay. Und da gibt es schon erste Indikationen für oder so?
Naja, also ist ja schon so, wenn du nach Suchbegriffen suchst, die auch irgendwie nur ein Video anzeigen könnten, hat Google ja schon diese große Video-Integration drin, diese große Videobox. Und in dieser Videobox findest du dann quasi nur YouTube. Da ist mit ganz viel Glück ist mal irgendein anderer Videodienstleister dabei, aber du hast ja irgendwie mit über 95% ausschließlich YouTube drin.
Mhm. Okay, das könnte ja schon fast ein bisschen Missbrauch sein.
Naja, aber also ich komme halt drauf an. Die Frage ist ja, gibt es diese Inhalte auch woanders und sind sie da besser? Und will der Nutzer dann wirklich zu einer anderen Plattform oder ist der Nutzer mit YouTube eigentlich schon so zufrieden, dass es nicht besser geht?
Mhm. Okay, da würdest du sagen, da ist YouTube schon so state of the art.
Ich glaube schon, dass das YouTube sich als Videoplattform durchgesetzt hat.
Mhm. Okay. Also du hältst ja auch sehr zurück. Ich meine, musst du ja auch, ist ja für dich irgendwie ein wichtiger Partner, Google. Und ich verstehe schon, dass du dich jetzt auch nicht auf eine klare Aussage festlegen willst. Aber
ich glaube, die haben auch eine schwierige Situation. Ne? Also die sind ja schon, wenn du quasi die Presse so ein bisschen verfolgst, denen wird ja schon alles Mögliche vorgeworfen und werden für alles Mögliche verantwortlich gemacht. Ich glaube, das ist halt oft gar nicht so. Wir haben ja zum Beispiel gezeigt, bei der Diskussion um dieses EU-Leistungsschutzrecht, wo es um quasi journalistische Inhalte geht, wo ja überlegt wurde, dass quasi Google dafür zahlen muss, wenn diese Ergebnisse in den Suchergebnissen angezeigt werden. Da konnten wir zeigen, dass für Google eigentlich Inhalte von journalistisch betriebenen Domains nahezu irrelevant sind. So, aber das schreibt natürlich dann keine große Zeitung. So, das ist kein, also da hat Google quasi nicht die Öffentlichkeit, die sie eigentlich haben müssten.
Okay, und vor allen Dingen alle haben sozusagen die Grundeinstellung schon mal so ein bisschen negativ oder sind schon sozusagen vorgeprimed gegen Google an der Stelle das zu Unrecht möglicherweise sogar an einigen Stellen.
Genau, und ich glaube, wenn man sich mal alle großen Plattformen anguckt, dann ist Google schon die gesellschaftlich am wenigsten Schaden anrichtet.
Also im Moment, Apple
die ganze auch, Diskussion auch so um quasi in Facebook sich anguckt, dann sehe ich jetzt privat da viel mehr Möglichkeiten, dass irgendwas schiefläuft als beim Google.
Mhm. Aber ich meine, gut, Apple hat ja diese Strategie gewählt zu sagen, also wir sind da komplett Datenschutz oder ist unser höchstes Gut oder ne, wir arbeiten halt ohne sozusagen Nutzerdaten, wenn man das so sagen möchte. Das ist ja so deren Marketing-These am Ende.
Ja.
Und Google kann das natürlich so nicht sagen, aber ich verstehe schon, was du sagen willst.
Genau, also Google kann das so nicht sagen, aber es ist natürlich auch noch ein Unterschied zwischen Daten für Werbeschaltungen nutzen und irgendwie Verschwörungsleuten eine Plattform zu
bieten. Ja, absolut.
Und ich glaube, da hat Google schon bislang in der Vergangenheit immer eine sehr klare Grenze gehabt und sehr klar gesagt, wir wollen bei uns in den Ergebnissen keinen großen Quatsch drin haben. Mhm. Also da gab es ja in der Vergangenheit schon öfter den Fall, dass da quasi grenzüberschreitende Geschichten drin war und wo Google dann immer sehr schnell war und gesagt hat, die fliegen jetzt raus und wir wollen das nicht und dann quasi große Aufräumaktionen gemacht haben.
Am Ende haben die jetzt auch immer so, also damals auch mit diesen ganzen sagen wir mal, sehr schmalen Content-Seiten, die jetzt nur dazu gedacht waren, irgendwie schnell so ein bisschen Affiliate-Provision abzugreifen, haben sie auch irgendwie immer schnell gereinigt ihren Index, weil es ja auch ihr ureigenes Interesse bis heute ist, ne, dass man dort halt am liebsten sucht und am einfachsten suchen kann und alles, was da irgendwie hindert und alle Ergebnisse, die dem schaden, die haben sie sofort versucht rauszunehmen, damit man bloß nicht auf die Idee kommt, woanders zu suchen. Das ist ja eigentlich die Kernlogik, ne, bis heute. Ja, und das ist ja so ein bisschen erstaunlich, dass es bei Facebook teilweise anders gesehen wird, aber vielleicht ist es auch anders. Also vielleicht wollen ja auch viele Leute einfach andere Inhalte sehen. Bei Google war das, glaube ich, so, dass die einfach für viele nicht so richtig nutzwertig waren, bestimmte Treffer, und dann wurden die halt mit aller Macht da rausgefiltert, ne?
Ja, ich glaube, man muss halt Google schon zugute halten, dass Google dieses Bubble-Prinzip nicht irgendwie unterstützt. Also sondern Facebook lebt ja schon davon, dass man quasi die Nachrichten von seinen Freunden sieht und dann irgendwann da ganz tief drin ist. Bei Google kriegst du ja immer neutrale Suchergebnisse. Du kriegst zwar lokalisierte, das heißt, du wirst in Hamburg, wirst du für die Suche nach Hotel andere Treffer kriegen als ich hier in Bonn, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Du wirst aber keine quasi politisch gefärbten anderes Ergebnisse bekommen, sondern jeder in Deutschland kriegt die gleichen Ergebnisse. Und das ist, glaube ich, schon ein riesengroßer Vorteil. Und ich glaube, da hat Google war auch sehr gut beraten, sich nie in dieses Thema reinzubegeben, sondern immer zu sagen, wir machen das nicht, wir haben keine personalisierten Suchergebnisse, sondern wir haben höchstens lokalisierte, die quasi nach deinem Ort oder eventuell nach deinem Device ausgerichtet sind, aber wir werden nie in diese Richtung gehen, dass wir sie personalisieren und dass du quasi immer weiter in so ein Thema reinrutschen kannst.
Wobei es ja schon ganz viele Einflussfaktoren gibt. Also wenn ich jetzt suche, habe ich ja schon das Gefühl, ich bekomme andere Resultate auf meinem Rechner als jetzt der Kollege, der bei mir im Büro neben mir sitzt. Auch wenn der sozusagen in derselben Gegend ist und trotzdem bekommt der andere Resultate, ne?
Ja, das sind aber quasi keine personalisierten. Also schon so, dass quasi, wenn man zweimal sucht, wird man unterschiedliche Ergebnisse bekommen, weil Google quasi Sachen austestet, weil Google schaut, was passiert. Wenn man die ein bisschen höher rankt, klappt das besser, als wenn man die anderen höher rankt. Das ist aber quasi so eine normale Google-Entwicklung, aber es sind halt keine personalisierten. Also es ist nicht so, weil du jetzt häufiger auf deiner OMR-Webseite bist, dass du deswegen häufiger OMR siehst. Und ich glaube, das hat Google schon, das war eine sehr schlaue Entscheidung, da nicht quasi mitzumachen.
Warum hast du eigentlich irgendwie entschieden, dass ihr nie auch Richtung Paid Search geht? Also ich meine, nochmal zur Wiederholung für alle, die es nicht so genau kennen, du unterstützt ja mit dem Tool eigentlich nur bei SEO-Fragen, also auf verschiedenen Plattformen, aber immer geht es um organische Sichtbarkeit. Und gleichzeitig gibt es ja in der Welt ganz viele Paid Search Tools, die dir helfen, beim Anzeigenkauf quasi besser abzuschneiden, bessere Gebote abzugeben, sowas halt alles. Da habt ihr nie mitgemacht, aber eigentlich wärst du dafür da auch prädestiniert gewesen. Warum hast du das nie gemacht?
Ja, ist eine gute Frage. War vielleicht so als Gegenfrage. Welches von diesen Tools war denn wirklich erfolgreich, unabhängig von den Plattformen? Also kennst du eine von diesen Bidding-Anbietern oder ähnlichen Tools, die quasi von den Plattformen unabhängig waren? Mir fällt nicht so richtig eins ein. Und ich glaube, wir hatten quasi nie das Ziel, mit den Plattformen zu konkurrieren. Also wir wollten nie das, was Google macht, besser machen, sondern wir wollten immer Transparenz von außen drauf bringen. So, und dass wir dabei geblieben sind, war jetzt rückblickend, glaube ich, eine gute Entscheidung. Also dass wir nie gesagt haben, wir helfen dir jetzt dabei, deine CPC-Gebote bei Google irgendwie zu optimieren, weil das ist ja was letztendlich die Plattform selber am besten kann. Das merkt man ja aktuell auch. Google ist ja quasi dabei, auch den Werbetreibenden, also den bezahlten Werbetreibenden, Keyword-Informationen wegzunehmen. Bislang war es immer so, wenn du Anzeigen geschaltet hast, dann hast du genau gesehen, mit welchen Keywords sind diese Leute zu dir gekommen. Also welche Suchanfrage haben die vorher gestellt? Da hat Google jetzt gesagt, aus irgendwie Datenschutzgründen oder was auch immer vorgeschoben war, dass das nicht mehr so ist. Ich glaube, wir haben jetzt schon im ersten Schritt 20% weggenommen. Wahrscheinlich werden sie dann irgendwie in absehbarer Zeit wieder ein bisschen was wegnehmen. Das heißt, sie werden zunehmend Informationen wegnehmen, sodass sie die einzigen sind, die diese CPCs selber gut steuern können. Und ich glaube, in dieses Rennen einzusteigen, das kann man nicht gewinnen.
Das hast du ja auch schon frühzeitig eigentlich so vermutet.
Ja, also ich glaube, dass man das jetzt genau sagen könnte, was passiert 2020, das ist, glaube ich, weit hergeholt. Aber ich glaube, dass wir immer gesagt haben, wir werden einer Plattform nicht auf der Plattform in Konkurrenz treten. Das war schon immer so eine Standardgeschichte von uns.
Könnten die eigentlich verhindern, was ihr macht? Also könnten die das Crawlen unterbinden?
Naja, guck mal, es ist ja so ein bisschen so, als wenn du irgendwie da in Hamburg ein Schaufenster einrichtest, Preise dran machst und willst dann verbieten, dass jemand von außen kommt und diese Preise anguckt. Also das wird nicht funktionieren.
Mhm. Okay.
Und ich glaube auch ehrlich gesagt gar nicht so sehr, dass wir da ein großes Problem für ein Google sind. Also ich glaube eher, dass diese unabhängige Transparenz eher geschätzt wird.
Wenn ich jetzt so mit Leuten, die sich mit Google extrem gut auskennen, rede, dann habe ich immer das Gefühl, viele werden über die Zeit so ein bisschen negativ und sehr Google-kritisch auch und sagen, okay, das ist einfach, die sind zu machtvoll oder fangen an, diese Welten, obwohl sie sich halt so gut auskennen, sehr negativ zu sehen. Und bei dir habe ich das Gefühl, das ist gar nicht so. Also du bist ja nun auch jemand, der extrem nah dran ist, aber diese Machtposition, die viele amerikanische Plattformen haben, die scheint dich jetzt, also da bist du eher neutral oder es klingt auch irgendwie eher entspannt im Umgang mit zum Beispiel jetzt Google.
Naja, also ich sehe schon, dass das jetzt gerade, wenn man so ein bisschen die europäische Brille aufhat, dass das für uns ein Problem ist. Also dass es quasi keine von diesen großen Plattformen aus Europa kommt, sondern dass wir hier in Europa rein Konsumenten sind, das ist schon europapolitisch ein Problem. Aber da werde ich nichts dran ändern können. Deswegen finde ich es halt wichtig, dass es auf jeden Fall europäische Parteien gibt, die diese Transparenz herstellen. Und natürlich fände ich es schön, wenn es die europäische Suchmaschine geben würde, die gut ist, die erfolgreich ist, die gute Ergebnisse liefert. Aber ich glaube, es wäre falsch zu sagen, die wird jetzt erzwungen, sondern die muss quasi organisch wachsen und die muss irgendwie einen besseren Weg als Google finden.
Aber ist das möglich?
Ich glaube, das wird gerade sehr, sehr schwer. Also meine Prognose ist eher, dass wir jetzt die nächsten 10 Jahre in dieser Welt, in der wir jetzt gerade leben, die wird sich weiter zementieren, die wird sich weiter festigen und da werden wir mit leben müssen.
Okay, das heißt, also auch wenn jetzt irgendwelche Politiker das fordern oder da jetzt irgendwie im Zweifel hunderte von Millionen oder Milliarden freigegeben werden für solche Projekte, eigentlich ist das Quatsch. Das kann man direkt bleiben lassen.
Das kann man bleiben lassen. Ich meine, wie es funktioniert, hat man in China gesehen. Da muss halt irgendwie eine große Firewall um den ganzen Kontinent ziehen. Aber das entspricht natürlich überhaupt nicht unseren Vorstellungen von Offenheit, die wir in Europa haben. Das heißt, das funktioniert hier nicht. Und das heißt, irgendwie müsste ein neues Unternehmen, müsste sich gegen Google inhaltlich durchsetzen können. Und das wird, glaube ich, schwer, weil natürlich Google lebt ja mittlerweile sehr stark von den Daten, die Nutzer bringen. Es gibt ja quasi Bestrebungen, dass Google diese Nutzerdaten in anonymisierter Form rausgeben muss, damit andere quasi auf dieser Basis eigene Suchmaschinen entwickeln können. Und die Idee finde ich gar nicht so verkehrt, aber bis sowas vermutlich mal umgesetzt wird, werden auch wieder viele Jahre vergehen und dann sind wir schon wieder Richtung Ende des Jahrzehnts.
Hast du mit Baidu mal zu tun gehabt, also mit der chinesischen Suchmaschine?
Nee, leider nicht.
Also ist auch für dich vollkommen interessant, das dir anzugucken und dahin zu gehen oder sowas, ist kein Thema.
Also ich finde schon interessant, aber ich sehe halt gerade unseren Fokus in Europa und das ist irgendwie quasi das naheliegendste Wachstumsgebiet.
Okay, Johannes, krass, spannende Thesen, einfach gut mal wieder gesprochen zu haben, mal gehört zu haben, was du so treibst, auch wenn du natürlich nicht alles rauslässt, was du da sozusagen dir gebaut hast, sehr beeindruckend, auch deine sozusagen Art sozusagen zu vermarkten, Content aufzubauen, dich selbst aufzubauen, Sistrix bekannt zu machen über die Jahre. Ich vermute irgendwie, dir geht's viel besser als alle Zahlen zeigen. Du bist da immer sehr bescheiden. Ich hätte sogar nochmal mir die Mühe gemacht, im Vorfeld ein bisschen zu recherchieren, auch in all den relevanten Datenbanken. Ist dein Unternehmen jetzt kein auffällig, unglaublich erfolgreiches, aber ich vermute irgendwie, es müsste es doch eigentlich sein, auch weil du es führst am Ende. In dem Sinne, vielen Dank.
Ja, vielen Dank für deine Zeit.
Ja, ciao, ciao.
Tschüss.
Das war der OMR-Podcast und jetzt kommt der ZDF-Podcast, das aktuelle Sportstudio, bei dem ich Moderator war. Ich bin da nicht jedes Mal Moderator, das machen vor allen Dingen die hauptamtlichen Moderatoren des Sportstudios im Fernsehen, Dunja Hayali, Katrin Müller-Hohenstein, Sven Voss. Aber ich durfte jetzt einmal dabei sein und den Coach Esume sprechen, zum Thema Football natürlich. Es hat mir viel Spaß gemacht, ich bin Football-Fan, deswegen hat es auch ganz gut gepasst, nicht nur Sportfan, sondern Football-Fan. Und jetzt geht's los, mein Auftritt im aktuellen Sportstudio als Moderator und mein Gespräch mit Coach Esume. Moin.
Moin, hallo. Also ich weiß nicht, ob ich der bekannteste Coach bin nach dem 0-6 der deutschen Nationalmannschaft. Es ist doch vielleicht Jogi Löw.
Das ist ja ein Trainer. Du bist ja der Coach. Du bist ja sozusagen...
Ach so.
Du bist ja, dass sozusagen Coach ist ja mittlerweile dein Name geworden, ne?
Ja, ich habe keinen Vorname mehr. Ich bin überall, wo ich auftauche, bin ich Coach.
Wie ist das eigentlich gekommen?
Ja, wenn du tatsächlich Trainer bist in einer amerikanischen Sportart, dann bist du halt Coach Izume. Und wenn du dann irgendwann im Fernsehen sitzt und dich auch alle Coach Izume nennen, dann denken die Leute da draußen, das muss sein Vorname sein.
Aber die sprechen jetzt wirklich Leute auf der Straße auch an mit Coach?
Nur. Nee, da ist auch nicht Coach Izume oder so, das ist nur, ey Coach, ich bin Coach.
Aber du hast ja mittlerweile einen märchenhaften Aufstieg genommen für jemanden, der eine in Deutschland Randsportart sozusagen vertritt. Du bist ja irgendwie, sag mal, dein Leben lang Footballer eigentlich gewesen und das war ja lange nicht so relevant. Auf einmal, seit ein paar Jahren, bist du sozusagen richtig eine populäre Figur, dir folgen 200.000 Menschen bei Instagram. Du hast einen Podcast, der zu den größten des Landes gehört, zumindest Top 50 oder so. Erzähl mal so ganz kurz, wo kam das her und wie erklärst du dir das?
Ja, wo kam das? Also wo es herkommt, ist ja eigentlich simpel. 2015 begann das ganze Thema American Football ja in den Vordergrund zu rücken, als Pro7Sat.1 gesagt hat, okay, wir zeigen die ganze reguläre Saison im Free TV. Und ich war einer der Experten. Und irgendwie da hat sich das irgendwie draus entwickelt. Ich keine Ahnung warum, wahrscheinlich weil ich gerade am Anfang sehr viel nerdigen Football-Kram erzählt habe, den viele auch nicht verstanden haben. Aber wahrscheinlich fanden sie es einfach lustig, wie ich es erzählt habe und mit welcher Emotionalität, weil ich bin ja nun auch kein Fernsehmensch, sondern Football-Trainer. Und insofern, wenn da was Wildes passiert, dann bekommt man von mir auch manchmal wilde Reaktionen.
Erzähl mal selber ganz kurz deinen Background zum Football. Also ich meine, du bist jetzt ja in Hamburg geboren, aufgewachsen, hast, glaube ich, hier in Altona auch mal Fußball gespielt und irgendwie bist du dann auf Football eingeschwenkt. Was war der Moment oder was war die Entwicklung?
Ja, ich war ein Fußballkind, wie jedes Hamburger Kind in den 70er, 80ern auch. Ich habe bei Union 03 in Altona angefangen und bis zur A-Jugend durchgespielt bei verschiedenen Vereinen. Ja, und mit 18 hat man mich dann mal mitgeschleppt zu einem Footballtraining. Und das hat irgendwie sofort gepasst und ich wusste, das ist es für mich. Und es ist natürlich sehr spät, zu so einem Sport zu kommen, aber es war auf jeden Fall der richtige Schritt. Aber es war schon eher ein bisschen Zufall, als dass es in irgendeiner Form geplant war, dass ich Footballspieler werde.
Und welche Position hast du denn gespielt?
Ja, ich habe in der Passverteidigung gespielt, ich habe Cornerback gespielt, das ist ein Mannverteidiger.
Mhm. Und dann ging es weiter, das heißt, du hast das dann ein paar Jahre gemacht und dann aber relativ schnell auch in den Trainerjob rübergewechselt.
Ja, ich habe 9 Saisons gespielt von 92 bis 2001 fast 10 Saisons gespielt und bin ich eigentlich relativ früh in dieses Trainergeschäft gewechselt. Ich war dann gleich mit 27 in der NFL Europe, war kurz vorher eine Saison nur im Amateursport Assistenztrainer und habe dann gleich den Sprung in den Profisport gemacht und hätte selber noch spielen können. Also es war sehr, sehr früh, aber im Nachhinein muss man sagen, war das natürlich ideal, weil ich war mit 27 in der Coaching-Staff, wo nur NFL-Trainer waren. Alle hatten irgendwie einen Super Bowl-Ring am Finger und von denen lernst du natürlich den Job Football-Coaching mit Mentalität, Arbeitsmoral und so weiter. Da lernst du es noch auf die alte Schule, sag ich mal.
Und dann bist du ja auch selber in die NFL, also für eine Weile rübergegangen zumindest, ne?
Ja, es begann 2005 mit einem Internship. 2005 war ich in Oakland, 2006 war ich nochmal in Oakland, weil der Head Coach war der Chef der NFL Europe, für die ich ja auch 7 Jahre gearbeitet habe. Und der hat mich dann mitgenommen, dann war ich schon mal ein bisschen länger. Es lief als Internship, aber ich war schon mal ein bisschen länger in Oakland. Danach war ich 2 Jahre in Cleveland und da dann natürlich auch länger. Es fing immer an mit einem Internship und dann hat man das so rausgezögert, dann war ich, will ich sagen, illegal war ich länger da, weil ich war natürlich legal da, aber ich war nicht offiziell Teil der Coaching-Staff, habe da aber gecoacht mit allem drum und dran, meine eigenen Meetings und hatte da für einen, der nicht offiziell in der Staff war, wirklich viele Freiheiten und war überall dabei. Das waren schon sehr, sehr geile Jahre. Auch wenn ich so gut wie gar kein Geld verdient habe.
Okay, aber es war sozusagen deine Ausbildung, weil hast du eine klassische Berufsausbildung gemacht irgendwie nebenher?
Ja, natürlich. Eigentlich bin ich Heilpädagoge.
Okay, das passt nicht so ganz zusammen, ne?
Das passt natürlich nicht ganz so zusammen, wenn man das
oder
so.
Oder vielleicht doch.
Eigentlich doch, weil unsere Kandidaten, die Spieler, die wir im Football haben, sind schon sehr spezielle Charaktere manchmal. Und ich will nicht verneinen, dass meine Ausbildung weg vom Football mir geholfen hat, vielleicht ein besserer Footballtrainer zu sein. Das auf jeden Fall.
Okay, okay. Aber das heißt, du hast in dem Job jetzt länger nicht mehr gearbeitet?
Nein, länger nicht gearbeitet, das ist gut. Was haben wir denn? 2020? Ja gut, über 20 Jahre, ne?
Okay. Das heißt, seit 20 Jahren bist du am Ende Football-Profi. Entweder Profi-Kommentator, Experte, Profi-Trainer
Seit Ende 2001.
Okay.
Also knapp 20 Jahre.
Mein Gefühl ist, dass irgendwie die NFL, klar, die ist hier viel größer geworden in den letzten Jahren, hast du selber gerade beschrieben, aber ist der Sport auch als solcher hier in Deutschland größer geworden? Also spielen jetzt mehr Menschen Football oder konsumieren nur mehr Menschen Football?
Sowohl als auch. Es konsumieren natürlich viel mehr Menschen Football, dadurch, dass es am Wochenende ist ja auch noch College Football am Samstag, die NFL am Sonntag. Der Super Bowl hat irgendwie 45% Einschaltquote und es gucken über 2 Millionen Menschen Montagmorgen um 3 Uhr den Super Bowl. Also es ist ja mittlerweile sind das ja absurde Zahlen, die Football gucken. Da aus dem resultierend laufen natürlich auch mehr Kids in die Vereine. Das ist klar. Nichtsdestotrotz ist im Herren-Football, in der Top-Liga, kommt wenig von diesem ganzen Hype und von der Begeisterung, der medial da ist, kommt da wenig an, leider Gottes.
Wie erklärt sich das? Ich meine, eigentlich ist es reiner TV-Sport dann hier?
Nee, also ich glaube schon, dass die Menschen, die am Wochenende, die zahlreichen Menschen, die am Wochenende das schauen, auch Interesse haben, das Ganze mal live zu sehen. Wenn man sich die London Games anguckt, da sind ja 4 Spiele eigentlich im Jahr in London, die sind überfüllt, die sind sofort ausverkauft und man kann sich vorstellen, die größte Zuschauerschaft kommt, glaube ich, aus Deutschland. Wir sind ja vor Ort und du triffst nur Deutsche tatsächlich. Also die Begeisterung ist da, aber woran liegt? Ja, ich glaube, dass irgendwann muss man natürlich, um den Amateursport näher an die mediale Reichweite der NFL oder des Produkts im Fernsehen zu bringen, muss man natürlich dann auch den Schulterschluss mit diesem Sender und mit der Liga suchen. Und das ist einfach nicht passiert.
Aber es ist nicht, also mein Gefühl wäre, es könnte auch so sein, dass halt Football in Deutschland, so gerade auf dem Land, kaum gespielt werden kann. Also wenn ich jetzt irgendwo außerhalb einer großen Stadt bin, wo will ich da Football spielen? Ne? Oder gibt es da auch Vereine in der Fläche?
Die Vereine sprießen ja an Orten, wo man denkt, das gibt es gar nicht. Also irgendwo in Emden, wo gefühlt ja keiner wohnt, gibt es dann auf einmal die Emden Admirals. Also die Vereine sprießen ja überall links und rechts, auch in der Fläche aus dem Boden. Was schön ist, aber es bleibt irgendwie alles in der Basis. Jetzt auf größerem Level passiert einfach dann doch nichts. Es passiert was in der Breite, ganz unten an der Basis. Dadurch, dass mehr Teams gegründet werden, mehr Kids in die Vereine laufen, aber dann ebbt das so ein bisschen ab, weil die Kids ja auch kein Ziel haben, außer zu sagen, okay, ich versuch's mal wie ein Superstar wie Björn Werner, Sebastian Vollmer, die es in der NFL geschafft haben, da will ich hin. Aber da gibt's jetzt auch kein Programm vom deutschen Verband, das den Kids hilft, da mal hinzukommen.
Was glaubst du, hat den Durchbruch irgendwie sozusagen verursacht? Es gibt ja schon, ich bin jetzt ja, so ungefähr dein Alter, ich beobachte Football seit 20 Jahren in Deutschland, aber es hat die ersten 10, 15 Jahre immer Versuche gegeben. Es gab ja auch mal die NFL Europe und so, aber es hat nie dazu geführt, dass es richtig groß wurde in der Begeisterung. Auf einmal, seit 4, 5 Jahren, ist es dann soweit. Ist es die Digitalisierung? Ist das nur das Fernsehen auf einmal? Das war ja damals auch schon da. Also was ist der Unterschied?
Ich glaube, mehrere Punkte sind da ein großer Unterschied. Du hast ganz richtig gesagt, die Digitalisierung ist natürlich ein Riesenunterschied. Der Planet wird immer kleiner. Du kannst viel näher, wenn du dich für irgendwas begeisterst. Erstmal kriegst du mehr Informationen. Wenn dich irgendwas interessiert, kannst du natürlich noch viel tiefer in die Materie abtauchen. Dadurch, dass die NFL Europe war Anfang der 2000er groß bis 2007. Was hat sich von Anfang 2000 bis 2020 alles verändert. Also die Digitalisierung ist auf jeden Fall ein Thema. Wenn man jetzt NFL-Fan ist zum Beispiel, kannst du über Social Media, Snapchat, Instagram jedem Spieler folgen und auch allen NFL-Teams folgen und die lassen dich ja so gefühlt so nah ran an dieses Team. Du kommst bis in die Kabine, bis ins Haus der Top-Protagonisten. Das war vor 20 Jahren noch nicht. So, jetzt kommst du ganz nah ran. Also Digitalisierung sicherlich ein großes Thema. YouTube natürlich auch und Twitch und wie sie alle heißen. Aber dann auch die Tatsache, ja, die NFL Europe war damals im Fernsehen, aber es gab eine halbe Stunde ein Magazin auf Sat.1 und das war's. Das heißt, du hast in den Location, in den Standorten, zum Beispiel Frankfurt, Galaxy, Düsseldorf, Rhein Fire, wir hatten ja bis zu 60.000 Leute im Stadion. Also es waren halt immer nur punktuell in den Standorten war der Hype da, aber in der Fläche ist es nicht wirklich angekommen. Und diese Begeisterung in der Fläche Deutschland kommt natürlich dann, wenn du regelmäßig mit einer kompletten Saison im Free TV bist, weil wenn du zu NFL Europe Zeiten die NFL sehen wolltest, dann musstest du entweder ins NFL Europe Stadion gehen, ansonsten kriegst du nur so ein eine halbe Stunde Magazin, alles zusammengefasst. Oder du musst dir den Game Pass kaufen, der dann auch wieder teuer ist. Aber wer kauft sich den Game Pass, außer er ist eh schon interessiert? Seit 5 Jahren haben wir tatsächlich die Situation, dass du einfach sonntagabends zu Hause sitzt, ne, dann um 19 Uhr geht das erste Spiel los, bevor der Tatort anfängt, zappst du dann mal durch und dann siehst du irgendwie einen langhaarigen, komischen Typen, einen schwarzen Bruder, der irgendwas über Football erzählt und noch Jan Stecker oder damals noch Frank Buschmann, der versucht das, den die Leute ja auch kennen aus Basketball, Fußball und so weiter und sagt, oh Mensch, da bleibe ich hängen, was machen die denn da Lustiges? Das gucke ich mir mal an und so hat das, glaube ich, alles begonnen, dadurch, dass wir auch so merkwürdige in Anführungszeichen Protagonisten hatten, die nicht unbedingt ins Fernsehen gehört haben. Weil wenn man ehrlich ist, ich hatte damals als Coach, als Experte, ja, aber ich bin kein Fernsehmensch. Icke, unser Netman, hat eher ein Radiogesicht und ist ja auch kein Fernsehmensch. So, wir haben uns da alle rein entwickelt und das war da sicherlich auch ein großes Risiko von ran, was sie da gegangen sind. Aber es hat ja funktioniert, weil es einfach anders war. So, und seitdem das so ist, geht der Flächenbrand, sag ich mal, geht der los, weil du jetzt ran oder Football gucken, ist ja mittlerweile ein Social Event geworden. Wenn wir sehen, da, ich glaube, im Durchschnitt gucken irgendwie 8 oder 12 Leute den Super Bowl in Deutschland zusammen. Die treffen sich, es gibt Super Bowl Partys, sonntags, Riesengruppen, die Chicken Wings essen, Pizza bestellen und dann unsere Sendung gucken. Und das ist einfach ein Social Gathering und Happening geworden. Also es geht über den Sport hinaus, das ist fast schon eine Lebenseinstellung geworden. Und das merkt man natürlich gerade bei unserer Community dann auch daran, wenn es um sowas wie Charity geht, weil unsere Community ist so interaktiv und so involviert, gleich wie keine andere Fangruppe aus irgendeiner anderen Sport ist. Unglaublich.
Und würdest denn du sagen, dass das, was wir jetzt hier in Deutschland an positiver Wahrnehmung haben für die NFL, ich hatte das Gefühl, in USA selber hat die Liga durchaus Probleme. Also da gab es ja sozusagen sehr, sehr viele Auseinandersetzungen zwischen den Spielern, zwischen den Besitzern der Vereine. Da gab es die Diskussion um sozusagen die Frage, ob Football als Sport nicht sogar vielleicht problematisch ist, weil einige Spieler Langzeitschäden davon getragen haben. Wie ist denn da so deine Wahrnehmung?
Ja, natürlich. Gab es da viele Themen abseits des Feldes, die für Furore gesorgt haben. Auch zu Recht das CTE-Thema, ja, da muss man drüber sprechen. Das ist auf jeden Fall ein Problem.
Dieses also Problem CTE heißt?
Die Langzeitschäden durch Traumata, die du durch die, repetitive, sich wiederholenden Zusammenstöße auch in der Kopfregion natürlich hast und auch Schulter, Knie, du hast halt Spätschäden, wenn du Football spielst, auf dem Level oder auf jedem Level. So, das war natürlich ein Riesenthema und auch zu Recht war da die NFL, musste sich damit auseinandersetzen. Aber nichtsdestotrotz, übrigens, dieses Problem haben natürlich auch andere Sportarten. Man guckt sich MMA an, da wird nicht so eine Riesensache draus gemacht. Und wenn ich das sehe, was in der MMA passiert, dann wird mir schwindelig im Vergleich zum Football. Aber dadurch, dass die Liga, die NFL ist die größte, finanzstärkste Sportliga der Welt, mit der größten Aufmerksamkeit weltweit, natürlich wird da ganz genau geguckt. Aber nichtsdestotrotz hat es der Begeisterung nicht so den Abbruch getan, den viele erwartet hätten. Ich bin wahrscheinlich wie du auch sportbegeistert und dann guckt man natürlich auch, was bei den NBA Finals los ist. Wie viele Menschen haben die NBA Finals geguckt und zeitgleich läuft an der Westküste irgendwie ein Divisionsduell in der NFC West und das gucken doppelt so viele Menschen wie die NBA Finals? Daran siehst du, American Football ist mit Abstand die Nummer 1 in Amerika nach wie vor und ich bin mir sicher, das wird auch so bleiben.
Aber es ist ja trotzdem ein bisschen erstaunlich, ne? Ich meine, wenn man sich anschaut, dass die meisten Vereine gerade in der NFL gehören irgendwelchen reichen, weißen Männern, meistens Republikanern, meistens irgendwelchen Öl- oder Finanzmagnaten, und es spielen häufig Schwarze, das ist ja schon irgendwie komisch. So, die ganze Spaltung der Gesellschaft ist ja da eigentlich auch mit angelegt, könnte man sagen.
Ja, was heißt angelegt? Das ist natürlich ein Resultat aus der amerikanischen Geschichte. Das ist jetzt, wenn du sagst, das ist angelegt, dann wurde das Ganze vor 400 Jahren angelegt, als Sklaverei eingeführt wurde und schwarze Menschen auf Baumwollfeldern für ihre weißen, Besitzer gearbeitet haben. Da wurde ja das große Geld oder der Wohlstand wurde ja schon vor 400 Jahren verteilt und natürlich von Generation zu Generation weitergegeben. Deshalb hast du es als schwarzer Mensch einfach in Amerika einfach mal schwerer. Wie sagen sie so schön, generational wealth, also Wohlstand für mehrere Generationen zu akquirieren, weil du nicht denselben Staat hattest. Ne? Da hatten andere halt 400 Jahre Vorsprung. Und zu verändern, ist ein langsamer Prozess. Amerika setzt sich gerade damit auseinander und hat, glaube ich, jetzt letzte Woche den Schritt in die richtige Richtung gemacht, wenn es dann tatsächlich so irgendwann mal am 20. Januar 2021 bestätigt wird. Aber dieser Prozess, da ist Amerika mittendrin, aber man sieht, wie manifestiert das ist, sieht man natürlich im strukturellen Aufbau der NFL. Spieler, 75-70% schwarze Spieler. Also drei Viertel der Spieler ist schwarz, afroamerikanisch. Die Besitzer, es gibt keinen schwarzen Teambesitzer. Wie viele schwarze Headcoaches gibt es im Moment in der NFL im Vergleich zu den weißen Headcoaches? Und wenn man sieht, wie viele Spieler tatsächlich schwarz sind, ist das Verhältnis schon mal sehr interessant, weil es gibt, ich muss jetzt mal überlegen, es gibt Anthony Lynn in LA, es gibt Brian Flores in Miami und es gibt Mike Tomlin in Pittsburgh, und das war's auch schon. Das heißt, du hast drei von 32 Teams, hast du drei schwarze Headcoaches. Das war's. Woher kommt das? Ja, das ist natürlich auch ist aus der gleichen Historie wie die Baumwollfelder, und ist es natürlich klar, dass wenn du Positions of Power, also Machtposition, gibt man natürlich eher jemanden, den man kennt, den man vertraut, der aussieht wie einer selbst, dem gibt man selten jemand, der eine ganz andere Kultur hat. Aber wie gesagt, das ist ein amerikanisches Problem, jetzt ganz speziell auf die NFL, und das sieht man auch bei den GMs, Head Coaches. Die NFL versucht dagegen vorzugehen oder dem zu helfen, aber das ist ein Prozess, der noch lange, lange dauern wird, weil, wie gesagt, man sieht es in der Politik, wie gespalten, und in der amerikanischen Gesellschaft, wie gespalten das Land ist. Und aber wie gesagt, wir hier in Deutschland haben ja auch unsere eigenen Probleme.
Hast du das Gefühl, das wird besser? Also ich hatte zumindest jetzt auch dank der Corona-Entwicklung oder dank dieser Black Lives Matter-Entwicklung hat die NFL sich gefühlt ein bisschen verändert. Also es war ja so, dass am Anfang Spieler, die da jetzt sehr aufsehenerregend niedergekniet haben, während der Hymne wirklich sozusagen ausgeschlossen wurden. Das wurde wirklich negativ gesehen, hatte man das Gefühl, von der Liga oder von den Besitzern. Mittlerweile ist das jetzt viel mehr akzeptiert. Also das ist auch so eine Art von gelebtem Protest.
Ja, ich weiß, also ich glaube nicht, dass es von den Ownern kommt, sondern eher aus der Liga und aus den Spielern, weil die Black Lives Matter Bewegung entstand ja aus dem George Floyd Incident. Ich glaube, da war es so offensichtlich, was das Problem ist, warum Colin Kaepernick, damals der Quarterback der 49ers, aufs Knie gegangen ist, um darauf aufmerksam zu machen. Es gab bis dahin, es gab Rodney King, das ist Urzeiten her, das ist ein altes, grisseliges Video. Und heutzutage, du hast von der Digitalisierung gesprochen, wird ja auch alles viel schneller. Das heißt, was irgendwann 2000 passiert ist, das kennt keiner mehr, kann sich keiner mehr erinnern. Jetzt war es für alle sichtbar in unserem Gesicht, über Social Media wurde das Ganze über die ganze Welt geflutet. Jeder hat es gesehen. Es wurde offensichtlich, mit welcher Selbstverständlichkeit und Selbstherrlichkeit jemand, der für den Staat arbeitet, jemand anderen einfach mal das Leben nimmt. So, und ich glaube, das hat einmal natürlich ganz, ganz viele Menschen dazu bewegt, auch im Sport zu sagen, pass mal auf, das, was Colin Kaepernick gemacht hat vor vier Jahren, das war das Richtige. Wir müssen jetzt eine Veränderung herbeiführen und wir müssen unsere mediale Reichweite nutzen, um Druck auszuüben. Und in letzter Konsequenz hatte die NFL eigentlich gar keine Wahl mehr, außer da die Kehrtwende zu machen und sich ganz eindeutig zu ihren Spielern, die ja dreiviertel schwarz sind, bekennen. Und das waren, Gott sei Dank waren es ja alle, fast alle NFL-Spieler, egal ob weiß oder schwarz, sind zusammengerückt und haben gesagt, wir als Football-Familie, für uns geht das so nicht klar. Und die NFL war gezwungen, weil ansonsten wären sie in das Risiko gelaufen, dass sie hier einen Streik hätten, dann verdienst du kein Geld. Und die NFL dreht sich um Geld, weil Sport ist auch Entertainment. Und da war die Gefahr und deshalb hat die NFL da eine Kehrtwende gemacht. Ich glaube nicht, dass die Owner damit wirklich happy waren, weil für die ist so ein 3-4 Milliarden Dollar Team ist ja meistens nur Hobby. So absurd es klingen mag. Aber die haben dann nochmal Aston Villa. Ich weiß, als ich 2009 bei den Philadelphia Eagles war, dem Owner gehörten die Philadelphia Eagles und ich glaube Aston Villa und noch irgendein Basketballteam. Warum machst du das? Ah, das ist Zeitvertreib. So, dann, ich meine, wenn 4 Milliarden Zeitvertreib sind, dann geht's ja relativ gut, würde ich sagen. Deshalb nehmen die dann das Ganze auch nicht so ernst, weil es eher ein unbequemes Thema ist. Und du hast es schon gesagt, meistens Republikaner sind unter sich. Oder ich glaube, die haben da nochmal eine ganz andere Herangehensweise an dieses Thema als, sag ich mal, der Durchschnittsathlet in der NFL.
Was ja interessant ist, im Basketball ist es ja so, dass man das Gefühl hat, in den letzten Jahren sind die einzelnen Spieler viel mächtiger geworden in ihrer Position gegenüber den Ownern und gegenüber der Liga. Wenn da jetzt sich ein paar Spieler zusammentun und sagen, so und so läuft das hier nicht mehr, dann hat das sehr, sehr starke Konsequenzen zum Teil schon. Im Football ist es ja so, abgesehen von einigen Ausnahmefiguren, dass die Haltbarkeit einzelner Profis, zumindest in der NFL, ist ja sehr kurz. Das muss man sich mal vor Augen führen. Da spielen ja die meisten nur maximal 2 Jahre. Ne? Und es gibt halt sehr, sehr viele Spieler und nicht sozusagen so wenige herausgehobene. Deswegen verdienen ja auch die meisten gar nicht so exzellent, wie man das glaubt.
Ja, die Halbwertszeit eines NFL-Spielers liegt irgendwo bei 3 Jahren. Du hast im Football 11 in der Anfangsformation in der Offense und 11 in der Defense. Das heißt, du hast schon mal 22 Starter in der Anfangself. Wie sieht's denn in der NBA aus? Da hast du 5 und wenn du Glück hast, ist dein 6. Mann, so wie Dennis Schröder, ist noch ein Star. Aber wir reden hier von 5 oder 6, die das Gesicht des ganzen Teams sind. Da kann einer oder 2 machen natürlich schon einen riesen Unterschied. Wenn LeBron James in LA sagt, ich habe die Faxen dick, dann bedeutet das was, weil das Spiel steht und fällt mit LeBron James. Im Football ist es ein bisschen anders, weil du hast so viele Menschen, die gleichzeitig auf dem Platz stehen und natürlich miteinander funktionieren müssen, weil es natürlich auch ein Strategiespiel ist. Also ein guter Quarterback funktioniert nicht ohne seine Angriffslinie. Ein Running Back kann nicht erfolgreich laufen, wenn die dicken Jungs nicht blocken. Da ist das Ganze ganz anders verwoben. Da kannst du hast nicht diesen einen Superstar, der sagen kann, gib mir den Ball, ich mach das allein. Das funktioniert nicht im Football. Deshalb ist es auch schwerer, diese absoluten Megastars zu haben, die sagen können, entweder es läuft so, wie ich es will, oder ihr könnt mich alle mal. Das funktioniert im Football nicht, weil im Football ist es einfach, einen Ersatzmann zu finden. Ein LeBron James, den gibt's halt nur einmal.
Die ganze Folge in voller Länge gibt es auf dem Podcast-Kanal Das aktuelle Sportstudio Gespräche, dem offiziellen Kanal des aktuellen Sportstudios, überall da, wo es Podcasts gibt.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.